Kilometerfresser!
Kilometerfresser!
Ja, jetzt geht's doch
wieder zur 100. Folge, Tarik. Zusammen hier mit Luftballons.
Wie geil ist das denn?
Wo sind wir gerade? Erzähl mal kurz, was?
Wir sind in der Nähe von Würzburg auf einem Weingebiet.
Ja.
Weinberg.
Vielleicht sieht man es so ein bisschen hinten in der Aufnahme. Ihr habt es auf jeden Fall im Livestream gesehen, denn der war schon gestern. Den starten wir jetzt gleich, ne?
Ja, stimmt. Ihr hört das ja jetzt am Donnerstag, aber genau. Es ist jetzt Mittwoch.
Es ist heute Mittwoch. Wir dachten, wir nehmen euch eine extra Episode auf, dass ihr so ein Gefühl dafür bekommt, wie war es hier drumherum. Da unten steht der GLC, da steht der Twingo, über die beiden reden wir. Und ihr bekommt hier einen Mitschnitt auf den Livestream.
Genau. Ihr fragt, wir antworten, wir freuen uns drauf. Wir haben auch schon ein paar Sauereien, ne? Ein paar Chips und so weiter. Getränke haben wir auch. Kühlbox ist dabei, für alles ist gesorgt.
Und in wenigen Minuten geht's los. Davor habe ich auch noch eine Überraschung für Tarik, davon weiß er nichts.
Nein.
Schau mal, ich habe ja hier immer diese T-Shirts mit der Batterie oder dem Blitz drauf, ne? Schau mal, Tarik.
Das ist so genial, aber, ja, ich sehe schon, das ist Größe L.
Das ist gar kein Problem, ich habe mehrere Größen dabei, Tarik. Wir ziehen das jetzt um und für den Livestream haben wir das dann richtig an.
Okay, la 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 la. Ja, wir sind beide drauf.
Wie wenn du dich jetzt quer sein, wenn du, vielleicht ist das als Hochkant-Stream einfach drin, ich weiß es nicht.
Warte mal.
Aber ist ja egal.
Ja, das komm, ja, wie geht's euch?
Die Leute halt Hochkant am Fernsehen.
Erzählt mal bitte. Schön, dass ihr erstmal alle dabei seid hier. Wie viel Mann sind wir denn jetzt hier? 53, wo sind denn die anderen? Hallo. Wo sind die anderen? Haben wir noch keinen Feierabend hier? Wir haben 17 Uhr. Herzlich willkommen hier aus Würzburg.
Ja, in der Nähe von Würzburg. In einem Weingebiet. Ich glaube, ein bisschen sieht man es, wenn Tarik... Komm mal zu mir. Komm, du musst ja nicht aus dem Bild, jetzt bin ich hier alleine, hallo. Sondern da hinten ist der schöne Weinberg. Ich glaube, den hat es ein bisschen in der Sonne getroffen. Der ist nicht ganz so. Aber der Rest hinter uns ist auf jeden Fall wunderschön. Und Tarik, erzähl mal, warum haben wir uns entschieden, um 17 Uhr zu so einer unchristlichen Zeit, wo alle noch eine Arbeit sind, einen Livestream zu machen.
Warum? Weil wir 100 Wochen lang ununterbrochen unser Podcast jede Woche gebracht haben.
Und weil wir immer geguckt haben, wann es zeitlich passt bei uns und es irgendwie reingeschachtelt haben, dass ihr eine Folge kriegt. Und jetzt müsst ihr uns halt, ihr euch nach uns richten.
Genau. Es ist auf jeden Fall was ganz Neues. Wir sind so ein bisschen unvorbereitet, aber auf jeden Fall, wir haben Chips dabei. Dann hat sich der Jonas hier saure Bärchen geholt. Nicht? Getränke haben wir uns besorgt.
Ne? Das wir haben eine Kühlbox, wir haben viel Strom. Ja, sollte passen.
Auf jeden Fall. So, ihr stellt heute eure Fragen. Wir versuchen dann natürlich, soweit es geht, alles zu lesen vor allen Dingen. Alles live, wir hören und sehen euch. Christian ist dabei, Lumix ist dabei, Stefan Hellwig ist dabei, Moppy Doppy, Silvan ist dabei, Silvan grüß dich. Ivi3, Olli ist dabei, ach Björn, James, Dirk Kuhn, Carsten, der Carsten mit dem BYD ist dabei. Also, an euch alle, Grüße aus der Nähe von Köln, rückt mal bitte ein bisschen näher zusammen.
Da sind hier die Naschereien dazwischen, das geht ja nicht. Dann stellen wir das hier rüber,
ja, komm,
dann sehen die Leute immer, wenn wir zugreifen. Das ist nicht so heimlich hier.
Ich glaube, du musst noch ein bisschen.
Ich muss zu dir kommen.
Ja, komm.
So, schön, passt besser.
Frage, wie viele Kilometer fahrt ihr pro Jahr?
Boah, schwierig, oder?
Okay, erste Frage, komm. Wie viele Kilometer haben wir nicht, sowas kannst du nicht festhalten.
Nee.
Ich habe heute, noch ist der Tag nicht vorbei, schon 470 Kilometer gemacht. Wie viel hast du gemacht?
Ich bin jetzt nur 250 hierher gefahren, aber nur im Twingo, die zählen doppelt.
Der Twingo, ey. Genau, erzähl mal, was hast du dabei?
Ich bin mit dem, den sieht man auch leicht angeschnitten da hinten, mit dem Twingo, mit der Elektrovariante, 27,5 Kilowattstunden. Und wir haben gesagt, warum nicht zwei Extreme nebeneinander stellen? Denn Tarik kam mit dem GLC heute hierher und Reichweitenwunder gegen Stadtwunder. Aber... Also ich bin vom Twingo wirklich positiv angetan.
Der Verbrauch ist phänomenal.
Ist wirklich gut.
Und der ist so sympathisch.
Ja, alle gucken, heute auf der Autobahn haben echt viele Leute Fotos gemacht. Und das denkst du nicht bei so einem Auto.
Nee, aber, was mich auch wundert, beim GLC wurde ich auch schon. Wir wurden eben auf dem Parkplatz angesprochen. Ja. Ich wurde eben an der Raststätte angesprochen. Die Leute haben geguckt ohne Ende. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich hatte ja letztens den GLB. Viele von euch haben das Video vielleicht gesehen. Da hatte ich auch viel Kritik an dem Auto. Hier ist das eine ganz andere Welt. Wartet auf das Video von Jonas. Denn der kleine Twingo hat sich hier als Verbrauchswunder erwiesen.
Ist krass. Also es ist wirklich für die Größe, wenn ihr euch wundert, hier, dein Schlüssel ist immer mal in der Nähe vom Auto. Und dann piept es manchmal, macht es auf und dann wieder zu. Ist ja gar nicht schlimm.
Ja.
Aber nur, dass die Leute den Ton hören. Weil ich dachte, beim ersten Mal ist anders ausgegangen. Aber ich finde wirklich... Vom Fahrwerk her könnte ein Ticken besser sein. Ich finde zum Beispiel so ein Fiat 500, der macht da einen deutlich besseren Job, was Fahrkomfort und Fahrwerk angeht. Aber an sich macht er echt Spaß, hierher zu fahren. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ja. Ne, denn darum geht es ja. Ich denke schon, dass wir so an die 100.000 vielleicht im Jahr fahren.
Ja.
Also irgendwo zwischen 50 und 100, man kann es halt nie sehen.
Ja.
Wir haben zum Beispiel auf unserem BMW nur 10.000 Kilometer, die wir im Jahr fahren. Aber das ist ja dann schon verhältnismäßig wenig im Vergleich zu anderen Autos. Jetzt zum Beispiel mit dem iX3, den wir hatten, sind wir 3.500 Kilometer in 2 Wochen gefahren.
Jonas ist sehr leise. Könnt ihr Jonas hören oder nicht, Leute? Bitte einmal sagen, wie ist der Ton bei uns?
Hatte Tarek jetzt dummerweise, ich kann der Zeit versuchen.
Ja, Tarek ist gut zu verstehen. Wie lange wollt ihr online live bleiben? Also wir haben vor, auf jeden Fall eine Stunde jetzt hier zu bleiben, ja, weil danach wollen mit Sicherheit viele von euch die Sonnenfinsternis heute noch erleben. Habt ihr euch alle schön bei DM und so weiter die Sonnenfinsternisbrillen schon geholt? Ah, finde jetzt hochkant nicht so gut. Wenn möglich, bitte umstellen. Haben wir versucht.
Simon hat geschrieben, das geht nur vor dem Stream.
Oh nein.
Aber es hat mir keine Option gegeben.
Tut mir leid, Leute. Wirklich, sorry. Jonas ist gut zu hören, Tarek deutlich lauter. Das liegt daran, dass mein Mikro kein Magnet hat und deswegen hier hängen muss.
Ja, aber und dass du auch einfach lauter sprichst. Also es ist immer so, auch wenn ich im Schnitt den Podcast dann ziehe, muss ich immer Tareks Stimme leicht runternehmen und meine leicht hoch, obwohl wir eigentlich identische Settings haben. Aber es geht gerade nicht einzustellen. Verzeiht's uns. Tarek, red einfach ein bisschen leiser.
Ja, ich rede einfach ein bisschen leiser. Sehr gut. So. Frage, habt ihr schon ein Auto nach einer gewissen Zeit erneut getestet? Also nach Updates um die Unterschiede? Ja, ich zum Beispiel hatte ja zum Beispiel ein A6 e-tron bei mir als Kombi und da lief einiges schief, was die Systeme anging, viele Fehlermeldungen. Und dann wurde der nochmal geupdatet, dann habe ich das Auto nochmal genommen, zum Beispiel, um das nochmal abzuchecken. Oder Vor-Facelift-Modelle, Xpeng G6, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, mit dir damals, ja, wo wir die Gulaschsuppe hatten, leckere Gulaschsuppe, weißt du noch, bei ja, Ionity.
Also das Model Y mit dem verglichen haben.
Ja, genau. Ja. Und nach dem Facelift dann nochmal. Ja, passiert, machen wir
ich
oft.
Ich glaube auch, dass es gerade durch diese kleinen Facelifts, die man ja oft hat in der E-Mobilität, ja schon dazu führt, dass man Autos nochmal anschaut. Ich hatte zum Beispiel auch letztes oder vor 2 Jahren den ID4, als er einen neuen Heckmotor bekommen hat, oder auch bei Audi kam er beim Q4, bevor jetzt das richtige Facelift kam, dann nochmal das Update mit den neuen Motoren. Dann zieht man sich so ein Auto, schaut nochmal auf ein paar andere Sachen und macht natürlich jetzt nicht diesen Test, wie man es beim erstmaligen machen würde. Mhm. Aber ich finde es immer wichtig, sowas zu machen, weil ja, zum einen hat man mal wieder im Kopf, wie ein Auto performt.
Genau.
Also ich finde, wenn das so sehr lange in der Vergangenheit ist, hast du nicht so ein Gefühl für das Auto. Dann ist es cool, sich da nochmal reinzusetzen.
Ich habe zum Beispiel, weiß ich noch, jetzt warte ich auf ein Update beim Leapmotor C10, die Assistenzsysteme kritisiert gehabt. Ich hoffe, da kommt jetzt bald ein Update. Ich überlege, ob ich mir den P7 Plus oder den ID7 als Familienauto hole. Was meint ihr?
Boah, ganz ehrlich, kofferraumtechnisch.
Boah, beide eigentlich nicht schlecht, oder?
Aber ich fand, der P7 baut nicht so sehr, den hast du jetzt mehr, aber ich glaube, war der nicht ziemlich flach und nur tief?
Zum Ende hin ein bisschen,
ja,
flacher.
Ja, genau. Und das kann dir halt schnell, gerade wenn es um Kinderwagen und Koffer geht, Platz rauben.
Ja, ich rate dir, wenn du in der Nähe einen Xpeng-Händler hast, am besten mal Probe sitzen, Probe fahren, ja, beide. Immer, ey, wir kriegen so viele Nachrichten am Tag, vielleicht 30, 40, 50 insgesamt über Instagram. Und auf Instagram landet mehr als die Hälfte beim Spam-Ordner automatisch. Das wird immer automatisch sortiert. Bei den E-Mails genauso.
Ja.
Und immer, wenn ich mal so ein bisschen die Zeit habe, bisschen die Zeit dafür finde, mal durchscrolle, sehe ich immer wieder die gleichen Fragen. Tarek, ich brauche deine Hilfe. Soll ich mir das holen oder das holen? Ich habe so und so viel Budget. Seid uns bitte nicht sauer. Leute, wir haben kaum Zeit, nochmal so eine private Expertise, Kaufberatung zu machen. Das ist sehr zeitaufwendig und das geht mit über Nachrichten, geht das sowas unmöglich. Deswegen versuchen wir halt, die meisten Autos so viel wie möglich zu testen, euch die meisten Fragen zu beantworten, was Reichweite und Laden und so weiter angeht.
Es ist halt immer auch so eine Mischung. Ich glaube, es sind oft dann persönliche Präferenzen, die nochmal reinspielen, ja, gerade wenn es um Kofferraum geht. Bei uns war es ja damals auch so, wir hatten einen relativ großen Kinderwagen, dann musst du schon in andere Bereiche schauen als Familie, als wenn du jetzt sagst, hey, du bist vielleicht im Buggy-Zeitalter, wie wir jetzt, wo ich einen Buggy auch in Twingo bekomme. Das ist immer so die Abstufung. Und dann lohnt es sich auch manchmal, ehrlich mit dem Händler zu sein und zu sagen, hey, kann ich vielleicht einen P7 für eine Probefahrt haben? Dann fährt man zu VW und fragt, habt ihr einen ID7 da? Und die meisten sind da echt ziemlich offen, weil die natürlich die Hoffnung haben, dass sie überzeugen können.
Ja.
Du machst jetzt keinen Verbrauchstest und stellst es auf YouTube, sondern es ist ja einfach so, hey, ich würde mich gerne entscheiden, sag mal was.
Und vor allen Dingen diese Frage, was ist besser? Man kann bei technischen Sachen ganz objektiv sagen, der ist besser, weil der ist deutlich günstiger, weil der hat eine bessere Software oder der kann besser laden oder der ist besser, weil der hat einen besseren Kofferraum. Aber bei Autos, die ziemlich identisch sind, entscheidet oft der persönliche Geschmack,
ja,
und dein eigenes Fahrprofil. Ne?
Hier gerade jemand geschrieben, seine Frau wünscht sich einen Verbrauchs- oder einen Vergleichstest zwischen kleinen Elektroautos, zum Beispiel T03 oder Twingo, und nicht auf der Autobahn.
Machen wir.
Machen wir zum einen das und zum anderen, ich finde, bei kleinen Autos kann man die oft auch vergleichen Einfach nur, wenn man die beiden Videos schaut. Also ich finde, genau, bei großen Autos musst du öfter die 1:1 nebeneinander stellen, um den Kofferraum exakt zu vergleichen, um Reichweiten, Ladezeiten, sowas wirklich in einem 1:1-Szenario zu haben. Gerade auf der Autobahn, da passiert so viel. Da kannst du einen schlechten Tag haben, wie heute bei mir. Ich hatte gefühlt auf 3 Baustellen so viel Stau, dass ich echt deutlich länger unterwegs war. Wenn du die gleiche Strecke morgen mit dem anderen Auto fährst, ist es schwierig. Das heißt, dieses 1:1-Vergleichen macht auf der Autobahn mehr Sinn. Innerstädtisch ist es aber deutlich praktikabler und vergleichbarer. Also wenn ich heute von mir zu Hause früh um 7 nach Augsburg reinfahre und zurück, habe ich eine ähnliche Fahrzeit wie morgen, weil einfach die Situationen identisch sind. Das heißt, du kannst über die Videos hinweg besser vergleichen und ich glaube, deswegen machen wir nicht so oft die Vergleichstests.
Ja, absolut. Wenn wir die mal aber machen, dann auch mit Fahrzeugen, wo man wirklich mal doch so einen 1:1-Vergleich brauchen könnte. Wo
halt ein Fokus drauf ist. Ganz ehrlich, das
sind letztens zum Beispiel Autos, dein Video mit dem Volvo und dem BMW, wo wir gemeinsam... oder wo ich den BMW mit dem Xpeng verglichen habe. Das Video auch ging Autos, auch ohne Ende. Ne? Ja, aber das Interesse ist dann riesig.
Ja, das ist ja das Thema. Wir machen ja auch oft Vergleichstests, ehrlicherweise natürlich bei Autos, die entweder sehr gut beide performen, dann kannst du nochmal auch von der Reichweite für die Videos sorgen und wo du weißt, hey, es ist eine Nachfrage. Wenn wir zum Beispiel ein Video machen zu einem EX60 und wir merken, da ist eine hohe Nachfrage, dann machen wir ein Video zum EX3, da ist eine hohe Nachfrage. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Leute für beide interessieren, ist ja relativ hoch und dann macht es natürlich auch Sinn, die beiden zu vergleichen. Bei Kleinwagen ist es ja immer ein bisschen bedingt.
Ne? Evonix, gibt es eure T-Shirts ab sofort im Shop?
Ah, wir können ja hier kurz zeigen, ich habe Tarik, das seht ihr in der Podcast-Episode, mit einem T-Shirt überrascht.
Das war jetzt eine Überraschung, der Jonas hat die aus dem Kofferraum rausgepackt, die so, ups, geil.
Wir haben die individuell machen lassen, nur für die 100. Folge, die sind aktuell nicht vorgesehen, dass wir die verkaufen, aber ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, ob ihr die cool findet, weil... Das ist halt einfach unser Logo, aber gut gestickt auf ein T-Shirt. Die sind produziert am Chiemsee aus Biobaumwolle. Also
ja, wollte ich gerade sagen, das
ist die Firma,
fühlt sich super an.
Genau, das ist die Firma, mit der ich zusammenarbeite für meine T-Shirts.
100% Biobaumwolle.
Und halt am Chiemsee wirklich auch genäht und gefertigt und nicht einfach nur so den Stick drauf und fertig. Die sind richtig cool von der Qualität, auch gefühlt nach 100 Mal waschen.
Und auch schwer, ne?
Das ist halt das Gute. Und so merkst du halt eine gute Qualität, euer T-Shirt-Podcast.
Okay, hab ich mir jetzt deine 3.000 Euro verdient oder nicht?
Nein, Leute, nein.
Ich krieg noch Geld für das nicht.
Nein.
Keine bezahlte Kooperation.
Hast du dir eine Frage überlegt? Wir haben gesagt, wir verlosen 1, 2. Wir haben ein paar mehr machen lassen in Größen L und XL. Ich würde sagen, wir machen eine Runde, wo wir ein T-Shirt in der L verlosen. Ein schwarzes. Jetzt direkt hier zu Beginn der Episode. Was könnte eine Frage sein, die die Leute beantworten können? Und ich gucke in den Chat, wer es zuerst beantwortet.
Okay.
Eine L-Größe. Das ist jetzt hier... Oh, jetzt bin ich in den nächsten Livestream geswitcht. Was können wir machen als Frage, Tarik? Hau mal was raus.
Was uns beide eventuell so betrifft.
Ja, nee, auch oder was Schätzmäßiges.
Ja, zum Beispiel.
So, wie viele Kilowattstunden lagen die beiden Autos hinter uns heute auseinander?
Nein, machen wir es einfacher, komm. Okay. Der Twingo E-Tech, wie viel Akkukapazität hat er jetzt? Wer zuerst beantwortet, der bekommt das T-Shirt.
Und exakt laut Datenblatt.
Laut Datenblatt natürlich.
Kriegt jetzt die L. Später verlosen wir noch eine XL. Wer L?
Komm, Twingo E-Tech, wer schreibt zuerst?
28?
Nee. Ihr müsst schon genauer sein. Also hinter dem Komma muss es genau sein, Leute, bitte. Hinter dem Komma.
Wir geben jetzt hier keinen, also wir gucken jetzt hier nicht drauf, dass einer, ob Kilowattstunde...
Okay, hat. Zwischen 28 und 27. Hau raus!
Na komm! Wir haben Jahrmarkt hier.
27,5. Ralf Tiedemann hat das T-Shirt.
Ralf, schreib uns bitte am einfachsten kurz auf Instagram, entweder Tarik oder mir, weil dann können wir da
wegen Jonas, der. Jonas macht das, weil er hat die T-Shirts zu Hause.
Schreib mir bitte kurz auf Instagram. Ja, also machen wir es einfach. Schreib mir auf Instagram und nachher verlosen wir in der nächsten Runde noch eins.
Das genau. Ist cool. Aber nächste Frage.
Ich hab's zu Hause, ich muss dann verschicken, oder?
Da waren aber...
Hey, Silvan hat Tschüss gesagt, glaube ich.
Ich muss aus dem Zug aussteigen.
Silvan holt sein neues Auto ab heute.
Echt?
Der hat jetzt ein iX.
Oh, BMW. Mhm. Von Audi auf BMW. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Schaut bei Silvan vorbei und viel Spaß bei der Abholung.
Viel Spaß. Genau, alles Gute mit dem Auto. Ihr müsst mal beide zum Nürburgring und eine Track-Taxi-Fahrt mit dem neuen Genesis GV.
Gaudi. Ich hoffe, dass Genesis uns da mal anfragt.
Ja, echt, Mann. Also es gibt keine Fahrveranstaltung. Genesis Marketing-Abteilung oder Presseabteilung ist im Moment tot irgendwie.
Da kann man ja mal ehrlich sagen, als gerade bei sowas, es gibt oft ja Marketingveranstaltungen, da werden dann Influencer-Kollegen eingeladen, kriegen gut Geld dafür, dass sie eine Taxifahrt machen. Da würde ich dann halt nicht anrufen und sagen, ich buche mir eine kostenpflichtig. Ne? Nee. Also vor allem, man macht ja dann doch automatisch ein Video draus und dann würde ich das schon gerne im Rahmen einer Veranstaltung machen und halt vielleicht auch selber fahren.
Obwohl, ganz ehrlich, den GV60 als Magma, der wäre nur noch interessant für dich und für mich zu Hause als Testwagen.
Ich glaube nicht, weil ich glaube, bei so einer Trackday-Fahrt merkst du kriegst du schon noch mal mehr aus dem Auto raus. Ja, guck mal, du hast jetzt ja den IONIQ 6 als Testwagen.
Ja, denn fand ich
ist
super.
Ist ja technisch fast identisch.
Ja, ja, genau.
Dann ist es ja nicht schlecht, mal mit so einem über eine Rennstrecke zu fahren.
Du hattest, Tarek, du hattest erwähnt, dass du den P7 irgendwo versichert hast. Es gab ja mal ein Angebot von, gibt es wohl nicht mehr, meiner kommt im Januar. Okay, weiß ich nicht. Also mein Händler zu dem Zeitpunkt, als ich den bestellt habe, hat gesagt, du kannst den pauschal für 90 Euro Vollkasko versichern bei Aval. Ich habe das einfach angenommen, das Angebot, ne? Mit 500 Euro Selbstbeteiligung. Total abgesehen von der Schadenfreiheitsklasse. Mhm. Also war ein Pauschalangebot. Zusammen mit Xpeng.
Ja, das war auch das, was wir besprochen hatten, ne, im letzten Podcast, dass das ja dann Sinn macht und dass es gerade vermehrt. Da muss man echt bei den Händlern mal nachfragen, nicht einfach pauschal zur Allianz oder irgendwie im Rennen, weil man da wieder war oder weil man da davor war, sondern ganz oft haben die halt gute Deals mit den verschiedenen Versicherern. Dann kann das echt Sinn machen, darüber zu gehen.
Würdet ihr jetzt als Privatperson einen iX3 kaufen, um ihn die nächsten 5 Jahre zu fahren? Oder geht die Entwicklung noch so schnell weiter, also besser 3 Jahre leasen?
Puh. Also ich bin mir sehr sicher, dass die Entwicklung schnell weitergeht.
Ja.
Die Frage ist, wie schnell die bei BMW weitergeht. Weil die,
gute Frage.
Gar nicht negativ gemeint.
Nein, aber
die haben ja gerade ihre komplette Technik in dieser neuen Plattform reingepackt. Die Wahrscheinlichkeit, dass in 3 Jahren nochmal so ein Sprung ist, wie jetzt von der Batteriegeneration 5 auf die 6, ist unwahrscheinlich, meiner Meinung nach. Innerhalb der kompletten E-Mobilität definitiv. Da kommt ein BYD mit dem Flash-Charging, da kommen die ganzen. Also, dass es innovativer weitergeht und dass es schneller geht, kann ich mir schon vorstellen. Ja. Ich denke aber, dass es bei BMW, wenn man jetzt darauf schielt, die nächsten Jahre der Status quo ist und dass sich der auch erstmal nicht ändert. Und
weil. Sorry.
Nee, mach du.
Weil der Dreier, die Limousine, der Fünfer, also iX5, ja, der neue Fünfer, der i7, die kommen ja alle noch auf dieser gleichen Softwareplattform und Ladeplattform.
Und vor allem zum Beispiel der i7, der ist ja aktuell sogar noch ein Kompromiss, obwohl der ja auch die nächsten 3 Jahre läuft.
Aber lass uns die Frage beantworten. Soll er kaufen oder leasen?
Also wenn du ein gutes Angebot beim Händler bekommst und der dir heute so, boah, ist gemein, aber 20% musst du mindestens haben, dass sich ein Neuwagenkauf lohnt,
ja. Dann
würde ich es machen. Wenn er jetzt sagt, hier 11%, super. Und ich weiß, dass beim iX3 sind die schon relativ knausrig, was Prozente angeht. Ja. Dann würde ich es vielleicht nicht machen. Was sich natürlich lohnen kann, ist eine Finanzierung mit der Hoffnung, dass der Restwert noch fällt. Aber das kann man halt nie einschätzen.
Und das 5 Jahre finde ich beim Kauf ein bisschen zu wenig. Du solltest ihn schon so 6-7 Jahre fahren.
Ah, meinst du? Also meine Eltern sind früher immer so 3-4 Jahre gebrauchte Wagen gefahren. Das ging gut. Du kannst natürlich warten, bis nächstes Jahr die ersten Vorführer rausgehen. Also zum wenn du Beispiel. Heute kaufen musst, okay. Aber ich meine, wenn du heute bestellst, kriegst du erst Mitte nächsten Jahres einen. Dann kann es sich auch lohnen zu warten, bis die ersten Vorführer rauslaufen und dann halt einen Gebrauchten nehmen.
Wie sieht es bei BYD aus? Gehen sie jetzt nur noch auf Ladeleistung oder kommen sie auch noch mit größeren Batterien?
Ich glaube, die gehen nur noch auf DMI.
Ja. Also BYD setzt extrem auf Hybridtechnik, was jetzt nichts Schlimmes heißen muss, soll. Und apropos Hybrid. Ich habe jetzt letztens vom Geely-Konzern den Lynk & Co. 08 zu Hause gehabt. Ich bin baff. Wisst ihr warum? Das Ding hat eine 39,6 Kilowattstunden Batterie eingebaut mit einem 1,5 Liter Vierzylinder und der kam rein elektrisch 200 Kilometer. Das ist doch der Wahnsinn. Und ich weiß, jetzt werden viele sagen, das Schlechte aus zwei Welten. Ich bin von diesem System überzeugt, weil der kann DC bis zu 85 kW laden. DC? Also da steckt ein Fiat 500 Elektro drin quasi. Ja, so weit ist die Technik. Aber warum dann der Verbrenner? Für all die Skeptiker, die sich für ein E-Auto noch nicht bereit fühlen und deswegen auf Langstrecke sich nicht Gedanken machen möchten mit Laden, Ladeplanung, Ladekarten, Ladetarife und einfach mal vielleicht 1000 Kilometer ohne Laden fahren wollen erstmal. Dafür eignet sich so ein Auto. Mhm. Ne? Für die Skeptiker.
Und das Coole, da passt gerade so der Kommentar hier, nur weil die Autos perspektivisch schneller laden oder man mehr Reichweite hat, ändert es ja nichts daran, dass man alle 2 bis 3 Stunden eine Pause macht für 10 bis 20 Minuten. Das schließt zum einen an dieser Thematik iX3 nehmen oder nicht, weil wenn dein Fahrprofil heißt, nach 3 Stunden machst du eine Pause, kann es dir egal sein, ob dein Auto schneller lädt oder nicht, dann bist du nicht an dem Punkt, wie auch wir im Privaten, dass du oft mehr laden könntest, als du eigentlich musst, weil du in dem Moment eh eine Pause machst, dann könntest du auch anstecken. Und zum anderen zeigt das auch, dass so ein Plugin wie der dann auch nämlich nachgeladen werden kann. Nach so 2-3 Stunden kannst du den anstecken während deiner Pause.
Genau.
Und ich hatte auch letztens
30 Minuten.
In meinem iX3-Video oder irgendwo hat auch einer kommentiert, ja, wenn dann du stehst, bei unserem Vergleich, iX3, EX60, dann stehst du an und dann nimmt dir noch ein Plug-in den Platz weg. Dann denke ich mir, nee, ganz ehrlich, der Plug-in-Fahrer hätte ja genauso gut auch ein Elektro nehmen können. Der würde genauso dastehen. Das macht ja keinen Unterschied.
Richtig. Hauptsache, die Leute sind bereit, elektrisch zu fahren. Und die sollen die E-Mobilität ja auch lernen und praktizieren. Voll. Denn zu 99% ist das nächste Auto ein voll elektrisches Auto.
Und das geht halt nur, wenn du ein Gefühl dafür entwickelst und wenn du es wirklich im Alltag nimmst. Und ich meine, klar, du kannst natürlich zu Hause anstecken, aber wenn du es auf Langstrecken dann auch machst, ist es ja praktisch.
Eben.
Also da finde ich, sehe ich keinen Nachteil.
Der Carsten kenne ich übrigens. Wir haben ein Video zusammen gemacht, wurde unheimlich viel geschaut. Der fährt einen BYD Seal, hat ihn auch gekauft, glaube ich, Carsten, nicht? Ich glaube, China, egal welcher Hersteller, ist immer schneller wie die deutschen Hersteller. Was die Software angeht, ja, was die Technik angeht, was die Ladetechnik angeht, momentan ist es so. Momentan ja, sieht es so aus.
Auch was die Innovationszeit angeht.
Die Zeit.
Auch die Entwicklungszeit. Ja.
Abgesehen jetzt von Subventionen hier und da. Wobei, die Subvention wurde schon abgeschafft.
Ja, aber wenn du überlegst, dieses Thema, wie schnell entwickelst du was Neues. So überleg mal, als BYD irgendwie um die Ecke kam mit, wir haben jetzt hier 800 kW Laden, schaut mal, und jetzt auf einmal, wir haben 1,5 Megawatt. Diese Entwicklungszyklen gehen so schnell zusammen. Dieses Thema ist halt, ja, auch wie schnell sie den Twingo in China entwickelt haben. Ne? Der ist ja komplett developed in China. Und es waren keine 20 Monate, glaube ich. Weißt du es noch?
Anderthalb Jahre.
Ey, überleg mal, dann 18 Monate
Wahnsinn.
Hast du da und hast ein Auto da steht.
Ein komplett neues Auto entwickelt.
Entwicklungszeiten von 3 bis 4 Jahren.
Ja, da muss es erstmal zum Herrn Meier, muss abgesegnet werden. Von dann Herrn Meier muss es zu Herrn Schmitz.
20 Gremien müssen ihren Senf. Es ist halt leider so. Und das ist halt eine gewachsene Struktur, die du auch nicht so schnell wegkriegst. Aber die halt auch einen Konzern wie Volkswagen oder so lahmt. Das merkt man halt brutal.
Wann kommt die erste Testfahrt vom XPeng L03? Diese
Frage, voll unterhalten, ne?
Diese Frage kommt unter jedem Video und ich verstehe euch. Und ihr könnt uns glauben, Leute, es gibt noch keine Testautos, weder zum Fahren, noch gibt es einen Termin für eine Fahrveranstaltung. Es gab in München vor einem Monat oder so, wo du warst, eine statische Veranstaltung, wo du das Auto nur so filmen durftest. Ja, in China gibt es welche, die den schon fahren, glaube ich, nicht?
Es gab auch ein, zwei Entwicklungsfahrten in Deutschland, wo
jemand mit drin war. Ich habe meinen Händler gefragt, der Carlos hat gemeint, die sollen ihr eigenes Auto erst so Ende Oktober, Anfang November bekommen. Also, ich werde einer der Ersten sein. Da könnt ihr Gift drauf nehmen und der Jonas auch. Wir werden das Ding auseinandernehmen. Und ja, es ist so, wie es aussieht mit den ganzen Specs, ein Preis-Leistungs-Knaller. Der nächste Preis-Leistungs-Knaller, muss man halt einfach so sagen. Ja. Muss man so sagen, trotz Kofferraumgröße und bla bla bla. Aber weißt du, was ich am spannendsten finde beim L03? Mein Killer-Argument, endlich mal ein Argument gegenüber anderen, die sagen, ja, 400-Volt-Technik. Aber XPeng zeigt uns, dass man mit einem 400-Volt-Auto auch in 18, 19 Minuten laden kann.
Wenn es dann funktioniert. Also das ist halt das Thema.
Wenn wir
das
checken.
Halt dann, aber die Werte soll auch gehen. Das, du brauchst halt 500 Ampere, das ist halt ein Thema. Das ist halt, schauen wir mal.
Ja, schauen wir mal.
Ich bin wirklich gespannt darauf, wie gut und stabil das dann auch funktioniert, wie zuverlässig das läuft. Aber ich meine, die anderen XPeng-Modelle overperformen ja teilweise eher. So P7 Plus Fahrveranstaltung, weiß ich noch, hat er ja schneller geladen an der 350 kW-Säule, als er mit 400 kW hätte laden sollen.
Ja.
Ist schon crazy. Hier hat jemand geschrieben, das ist vielleicht eine gute Überleitung. Habe mich im Juni für den neuen Twingo entschieden und habe mich im Vorfeld bereits informiert, welche Apps ich benötige. Habt ihr weitere Tipps? Und da habe ich einen Tipp, Tarek. Und zwar schickt der Tipp uns jede Woche eine Frage.
Der Magnus, ist er da? Ist er dabei?
Ich weiß es nicht, ob der dabei ist. Wahrscheinlich.
Der Magnus.
Wäre ja quasi Arbeitszeit für ihn.
Wer ist denn der Magnus?
Der Magnus ist unser Kontakt bei Maingau Energie.
Genau.
Der uns jede Woche fleißig eine Mail, oder alle zwei Wochen eine Mail schreibt mit einer Frage. Und ich kann das ja mal hier zeigen. Die Mail ist nicht geöffnet. So, einmal
ist ja jetzt nichts, bin ich ist gespannt.
Ja, nichts Geheimes drauf.
Frage jetzt, der Woche von Maingau Energie.
Und da könnt ihr heute mitraten, das habe ich ihm zumindest gesagt. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Sommerpause und konntet die Zeit etwas fürs private Reisen nutzen.
Hammer.
Passend dazu kommt hier eure Frage. Team Kochen oder Team Essen gehen? Das finde ich doch schön. Wie handhabt ihr das im Alltag? Nehmt ihr euch Zeit fürs Kochen? Oder gibt es schnelle Küche? Im Kontrast dazu, wie macht ihr es im Urlaub? Wir freuen uns auf eure Antworten und sind gespannt, wie eure Hörer bzw. heute euer Live-Publikum das sehen.
Okay, wir sind alle gefragt.
Haut mal rein in die Tasten, wir sind gespannt.
Wir sind alle gefragt.
Ob wir hier eher die Köche unter uns haben oder ob wir hier eher die Lieferando-Pfeimen
im Kunden Urlaub, haben. Ich bin ganz ehrlich, wenn Nas und ich verreisen, 70% Restaurant. Mhm. Zu Hause 80% selbst kochen. 80%. 20% Restaurant mit Freundin, wenn wir mal Bock haben auf was, auf ein besonderes Gericht. So einmal die Woche essen wir draußen, ne? Könnte ich schon so sagen. Aber der Rest wird zu Hause gekocht. Ich koche unheimlich gerne. Und ich meine auch nicht schlecht, meiner Meinung nach. Nas kocht, die traumhaft, sieht man ja, ne? Und wir sind beide gerne in der Küche. Und du?
Wir kochen zu Hause auch sehr gern. Beide können auch, glaube ich, beide sehr gut kochen. Nur weil unsere Küche nicht so riesig ist, du kennst sie ja, kochen wir immer abwechselnd, damit wir uns nicht im Weg stehen.
Das ist dann, ich kenne das.
Gerade mit dem Kleinen ist es natürlich entspannter. Dann kann man halt, kann der eine aufpassen und der andere kann dann halt kochen. Und ich glaube, im Alltag ist Essen gehen oder Essen holen bei uns eher das Ding, dass so abends so ganz oft, ich bin auf einem Dreh, komme irgendwie abends um um 8 nach Hause und fahre ich halt auf dem Heimweg wo vorbei in einem coolen Restaurant und nehme was mit. Dann ist es eher so eine Belohnung, blöd gesagt, für einen stressigen Tag oder mit der Familie mal essen gehen. Weißt du, so ein Happening, dass irgendwie so die Schwiegereltern oder die Eltern mit dabei sind oder Freunde, dann gehst du wo essen. So auch als wir in Köln waren, waren wir mit euch essen. Dann hat keiner Aufwand, du gehst wohin, kannst danach noch was machen. Das finde ich ganz cool. Urlaub bin ich fast echt immer Team essen gehen, weil ich es echt mag. Außer bei uns, wir hatten jetzt auch in Schweden wieder so ein Ferienhaus, dann kochst du halt doch wieder selber, ja, weil du natürlich hast eine Küche, ist halt einfach.
Aber du hast auch keinen Bock im Urlaub, jeden Tag in der Küche zu stehen und dann noch spülen und so. Und
gerade, da haben wir auch schon mal drüber geredet, gerade im Urlaub finde ich halt so auch Frühstück voll wichtig, im Hotel zu haben, dass du nicht die erste Mahlzeit am Tag dir schon Gedanken machen musst.
Ja.
So zum einen, ich habe keine Lust, wie zu Hause jeden Tag Müsli zu essen, so dann willst du irgendwie dann doch was machen und dann ist halt cool, wenn du im Urlaub an so ein Frühstücksbuffet gehst. Ich brauche da jetzt nicht das Lachs-Tartar schon in der Früh um 8, ne? Aber es wäre halt schon, ist halt cool, so ein normales Frühstück, einfach, dann hast du schon mal den Haken dran, ein Essen, wo du dir weniger Gedanken machen musst. Das finde ich ganz cool. Was schreiben die Leute?
So, Team Essen gehen. Philipp, Lieferando Essen gehen, zu Hause nur per Airfryer. Airfryer, ganz cool übrigens. Lumix, hab gerade 50 Kilometer bis Augsburg, selbst mein Händler ist dort, okay. Im Urlaub bekocht werden, zu Hause selber kochen, vielleicht einmal ins Restaurant oder Biergarten. Ja, genau, warum nicht? So, welchen würdet ihr denn nehmen? Mercedes GLC oder den iX3? Haben wir auch eben drüber gesprochen.
Das sind wir geteilte Meinung. Ich bin jetzt den GLC ja noch nie gefahren. Das muss man jetzt an der Stelle
da
sagen.
Kommt der.
Aber ich habe schon gesehen, wie der hier vorne hier beim Parken gewankt hat. Da ist mir schon genug.
Ich würde definitiv, ich war schon immer bei jetzigen Vergleichen schon eher so, also zwischen Volvo und BMW war ich...
Team Volvo? Vom Fahren?
Vom Fahren und vom Komfort her Team Volvo, aber von der Optik her und vom Innenraum und so weiter Team BMW. BMW hat mir schon auch immer gefallen, aber nachdem ich heute den GLC gefahren bin, wartet auf mein Video wirklich, ich bin super, super positiv überrascht. Luftfahrwerk, Hinterradlenkung, extreme geräuscharme Fahrgeräusche, also sehr leise im Innenraum, sehr komfortabel, aber auch gleichzeitig dynamisch. Der BMW hat ja so ein Polterfahrwerk, sage ich mal, wie ein Poltergeist. Und
es ist kein Polterfahrwerk.
Nein, poltern nicht, aber sehr straff.
Es ist halt mir nicht. Es ist straff und es
und
ist
bietet vor allem, noch nicht mal Luft.
Es ist vor allem Sitzbelüftung. Es ist halt, aber der P7 Plus.
Nein, der GLC hat Sitzbelüftung. Ja. Aber beide super teure Autos, muss man auch sagen. Der GLC kostet so, wie ich den hier jetzt stehen habe, als Pressefahrzeug, über 100 Mille. Also,
und da schaffst du einen iX3 nicht hin.
Nein.
Aber dann fehlen natürlich Optionen. Aber Luftsitze kommen Modelljahr 27 beim iX3. Also es kommt jetzt bald.
Momentan bin ich Team GLC. Jetzt, wenn ich nur die Wahl zwischen den beiden habe.
Wenn ich mir entscheiden müsste, wäre es definitiv BMW. Ja. Ich finde sowohl das Interieur viel besser. Mir gefällt einfach von der Anmutung her dieses etwas weitere im BMW, weil ich finde durch dieses, Mercedes hat es schon cool gemacht mit diesem Hyper Super Mega Screen, wie der jetzt heißt, aber der engt dich ein bisschen ein, weil der zieht die komplette i-Tafel sehr weit zu dir, damit du halt noch rankommst. Und ich finde, das ist beim BMW autoartiger gelöst. Auch sportlicher wird so ein bisschen dem Auto mehr gerecht. Mercedes ist ein bisschen mehr so Wohlfühl-Wohnzimmer-Atmosphäre.
Beide Autos werden ihrem Image gerecht.
Ja,
du. BMW als einer, der die älteren Herrschaften anspricht. Mhm. Also du bist ja fast halb so alt wie ich. Und Mercedes meine ich, einer, der die älteren anspricht. Und BMW war schon immer die Marke, die dynamischeren, die jugendlicheren Leute angesprochen hat. Ist so.
Und das Coole ist halt, du hast ja dann auch noch in der Mitte den Q6.
Audi.
Das heißt, du hast
eine gute Mischung.
Und das ist die gute Mischung, weil der hat als Basisfahrwerk ein relativ sportliches und mit dem Luftfahrwerk kommt der auch eher in den Bereich, wo es ein bisschen komfortabler wird. Das heißt, du hast da auch eine gute Abstimmung. Nur der hat im Vergleich zum Macan auch zum Beispiel keine Hinterachslenkung. Die ist da im Konzern dem Macan vorbehalten. Aber das heißt, du hast wirklich drei sehr differenzierte Modelle, also Q6, iX3 und GLC. Und das ist dann echt nur noch eine Präferenz, wem welches Auto mehr gefällt. Wobei in dem Trio ist schon der Q6 am verbrauchsintensivsten.
Ja, und hier hat jetzt gerade jemand geschrieben, macht ihr mal ein Update zum Test zum Audi A6 e-tron Modelljahr 27. Haben wir doch gemacht.
Hatten wir beide.
Also du hast den A6 als Kombi gehabt.
S6 Kombi.
Und ich hatte den SQ6 da, aber beide mit der neuen Software, beide mit der neuen Hardware-Generation und Android Automotive.
Ja, also gerne nachschauen. S6 bei mir und SQ6 bei dir.
Genau, ich bin damit nach Südfrankreich und du hast damit auch.
Ich war bei Audi bei einer Veranstaltung. Also es ist auf jeden Fall.
Du hast viele Kilometer damit gemacht.
Ja,
eben. Auf jeden Fall gut. Also gibt es, ne? Gibt es dann.
Da hat sich auch echt viel getan. Also gerade was Software und so angeht.
Zeekr 7GT.
Kommt bei mir am Dienstag. kommt bei dir im September?
Den kriege ich im September.
Aber, schon gefahren. Aber was ist die Frage dazu? Kannst du nicht hier was herwerfen?
Wechsel von Polestar 2, was meint ihr? Gute Wahl?
Auf jeden Fall.
Ja.
Also es ist ja ein Sprung gefühlt 3 Fahrzeugklassen höher. Ja. Nur, dass du jetzt genauso viel zahlst wie für deinen Polestar. Ja.
Ich höre nur über Sika Folgendes in den Kommentaren und ich kriege auch private Nachrichten, dass viele keine Antworten bekommen. Viele bekommen, der Service, der hinkt wohl teilweise noch hinterher. Ja. Kaufanfragen, Leasinganfragen, da kommt alles viel zu spät. Ne? Und ich habe den Lothar Choupet letztens noch angeschrieben über LinkedIn. Er hat sofort reagiert. Er wollte von mir auch zum Beispiel die E-Mail-Adresse von den Kommentatoren und so weiter. Mhm. Und er wollte sich darum kümmern, weil die extrem gerade momentan dabei sind, das Ganze noch größer aufzubauen. Und ich weiß, dass ihm das sehr an Herzen liegt. Lothar Choupet ist übrigens der CEO von Sika Deutschland oder Europachef sogar. Genau. Mit dem habe ich hier ein Interview gemacht. Und ja, super Kerl, wirklich. Und die sind hinterher, die sind dran. Aber noch läuft es wohl, wie ich verstanden habe, immer noch nicht ganz rund.
Hier hat Stefan Helwig geschrieben, Outtakes wäre genial, wollte ich auch schon mal fragen. Und dann wurde dir unterstellt, dass dein Caravan-Video so eine Art Outtake-Video war. Was hast du denn da gemacht? Das habe ich nicht gesehen.
Der Sascha hat vergessen, die Bremse zu lösen.
Oh, okay.
Und da hat es erstmal geraucht, so nach 300 Metern. Doch. Ich so nach den ersten Metern. Warum will das Auto denn nicht so? Und was riecht denn hier so auf einmal so nach 200 Metern? Ne? Der Sascha so, deswegen bleib mal stehen.
Deswegen war der Verbrauch so hoch, Tarek.
Nein, das war nach 300 Metern, haben wir das bemerkt.
Aber Outtake-Video, hast du mal sowas geplant? Du hast ja mal eine Roomtour gemacht.
Ne? Nein, aber ich habe mal euch einen Tag mitgenommen. Das ist aber schon 3 Jahre oder 2 Jahre her. Mhm. Vielleicht werde ich das nochmal machen. Habt ihr erst Bock drauf, dann machen wir das doch mal, ne?
Vielleicht mal zu so einem Event.
Ich habe euch mal einen Tag lang mitgenommen zu einem Tagesevent, genau, nach Baden, dieses Center, dieser Rennstrecke.
Ah, bei dem BYD-Termin.
Genau. Ist schon 2-3 Jahre her. Ja. Und das Video kam einigermaßen gut an. Da habe ich alles so hinter den Kulissen alles gezeigt. Ne?
Ich habe bei mir immer Angst, dass sowas keinen interessiert. Weil ich habe immer das Gefühl...
Ich habe auch immer diese Angst, aber das
aber
Video...
Aber bei dir funktioniert es. Weil wenn ich was zeige, so drumherum, ist es immer so semi-interessant. Ich hatte zu meinem Bürocontainer mal ein Video gemacht, um zu zeigen, wo ich arbeite, wie wir damals das gemacht haben, als der Nachwuchs kam und ich ausziehen musste. Das kam gut an, aber da war natürlich auch dieses Thema Bürocontainer spannend, weil viele so im Homeoffice, viele wollten dann was für einen Garten. Das klickt auch heute noch ganz gut, also kriegt noch gute Klicks und auch immer mal Kommentare mit wirklich expliziten Nachfragen zu dem Thema. Aber so mitnehmen habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Mach doch mal.
Ja, vielleicht.
Mach doch. Ist es natürlich Aufwand, klar.
Ja.
Frage an Tarek. War ein gebrauchter Audi e-tron GT noch interessant für dich? Du warst ja schon mal kurz davor oder gab es zum P7 Plus keine Konkurrenz? Ganz einfach. Der Audi e-tron GT ist ein Traumwagen von mir gewesen, seitdem er draußen war. Und ich habe mir, ihr wisst ja, ich habe schon einige Videos dazu gemacht. Ich war bei Händlern und wollte mir einen gebrauchten zulegen. Hätte ich damals einen einigermaßen angemessenen Preis für meinen geklauten EV6 bekommen, und dann hätte ich mir eins zugelegt. Aber irgendwann kam dann die entscheidende Frage. Ich habe mich mit Nas hingesetzt, habe gesagt, Schatz, weißt du was? Soll ich jetzt wieder um die 50.000 Euro Kapital binden für ein gebrauchtes Auto? Oder wir sind ja mittlerweile selbstständig, ich habe Gewerbe, ich zahle Steuern ohne Ende, was ja nichts Schlimmes bedeutet. Das heißt, es kommt ja auch was rein.
Wo auch Kapital binden gar nicht so schlecht wäre.
Ja, aber da mit Wertverlust dann nochmal. Ja. Und es gibt ja eine Alternative für das Geld, was wir dann andersrum angelegt haben. Man muss ja auch sich ein bisschen mehr Gedanken um die Rente machen, um die Zukunft. Ich bin ja mittlerweile 51, werde ich in 2 Monaten. Ne? Viel ist da nicht mehr. Deswegen hat sich das Thema...
Sag das mal, Rainer.
Im Gegensatz zu dir. Deswegen hat sich das Thema erledigt. Ganz einfach, wir haben das Geld anderweitig angelegt. Wo wir das Geld hingelegt haben, das werden wir euch vielleicht irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten noch mal zeigen als Überraschung. Leasing kam deswegen für uns doch eher in Frage. Ich kann es geschäftlich und gewerblich halt teilweise steuerlich absetzen. Das sind dann Ausgaben, Betriebsausgaben, nicht? Mhm. Ist ja alles schön und gut. Und warum P7, habe ich schon erklärt. Damals nach der ersten Fahrveranstaltung war ich hin und weg bei der Preisleistung. Und wir wollten auf keinen Fall nochmal ein SUV. Wir hatten den Mustang Mach-E, wir hatten den Kia EV6, was jetzt kein SUV war, in dem Sinne aber auch keine Limousine. Deswegen, ich wollte was Flaches, ich wollte eine Limousine, am liebsten den e-tron GT. Und den e-tron GT zu leasen, der hätte 3-mal so viel gekostet wie mein P7.
Und was man natürlich auch bedenken muss, gerade als Gewerbetreibender, in der Versteuerung, weil jetzt hier auch jemand geschrieben hat, er zahlt Steuern. Ja, wir zahlen Steuern, nicht gerade wenig. Aber man muss natürlich auch bedenken, in der Versteuerung für Dienstwägen, was man machen muss mit den Autos, ist der Bruttolistenpreis entscheidend. Das heißt, wenn du ein Auto fährst, was zwar gebraucht nur 50.000 Euro gekostet hat, aber einen Listenpreis von 150 hat, versteuerst du jeden Monat als geldwerten Vorteil diesen Neupreis. Und wenn du bei einem Elektroauto bei über 100.000 Euro bist, hast du eine Versteuerung von 0,5 statt 0,25. Und das kann halt bei so einem Wert ordentlich was ausmachen, weshalb man auch so überlegt, selbst bei uns jetzt der i5, ist ja im Leasing relativ günstig, also wirklich sehr günstig für den Fahrzeugpreis. Da haben wir aber auch darauf geachtet, dass wir unter 100.000 Euro bleiben, damit der halt in der Versteuerung dann nicht auf einmal doppelt so teuer ist.
Genau.
Weil der Unterschied, ob ich jetzt 99.000 Euro für das Auto zahle oder 101, genau, ist ja eine Leasingrate geschenkt. Aber du zahlst auf einmal doppelt so viel Steuern und das hast du halt bei einem Gebrauchten auch und das muss man halt immer im Hinterkopf halten. Es sei denn, du fährst ein Auto 100% nur gewerblich, aber dann hast du mit Fahrtenbuch und so, das macht auch keinen Spaß. Hier hat noch einer geschrieben, aber Jonas, gerade der Vergleich zwischen euch beiden Vögeln wäre echt witzig. Also wenn wir einen Vlog machen und so zeigen, wie es im Alltag ist. Weil ich glaube, das ist schon grundsätzlich anders, wie wir
zwei. Aber hallo, du hast ja schon mal ein Kleinkind zu Hause, abgesehen
davon. Ja, okay. Aber auch so unsere Herangehensweise. So, Tarek schneidet Video mal noch schnell im Flugzeug.
Ich schneide Video so.
Und ich habe es Tarek vorhin erzählt, so mein iX3-Video aus letzter Woche kam. Das hat eine Woche Schnittarbeit gekostet. Ich habe kein anderes Video bringen können deswegen. Also deswegen, ja, das wäre schon grundsätzlich anders.
Deine Disziplin.
Und hier hat noch jemand geschrieben, wisst ihr schon, wann ihr den Skoda Epiq oder ID. Cross fahren könnt?
Wir sind beide schon gefahren.
Ja, genau. Hier steht auch erneut.
Erneut, genau. Diesmal richtig detaillierter. Also eine Fahrveranstaltung steht schon noch nicht an für den ID. Cross.
Epiq ist Anfang September. Und
richtig.
Polo ist Ende August.
Das können wir schon mal sagen, genau, ne? Was jetzt ansteht an Fahrveranstaltungen. Genau. ID Polo steht an, Ende August. Mhm. Anfang September Skoda Epiq und Peak. Wir werden auch den Peak fahren.
Ja.
Ne? Dann steht noch an einiges, Leute. Ich musste vier Fahrveranstaltungen absagen. Ey, ich kann es ja hier ankündigen jetzt.
Was kannst du sagen?
Die wissen das ja alle noch gar nicht. Ich fahre in die Türkei mit einem Elektroauto. Ja, Premiere bei Elektrobeiß. Wenn ich schon hier live bin, kann ich das ja mal nutzen als Ankündigung. Und zwar nicht mit NAS. NAS ist verhindert, terminlich. Aber kennt ihr noch den Alper? Mit dem habe ich ein Video gemacht, mit seinem Audi e-tron 55, wie er in der Türkei liegen geblieben ist. Sein erstes E-Auto, er hatte eine Panne. Und dann haben wir nochmal ein Video gemacht. Guckt es euch mal an. Kam vor 3 Monaten oder so. Mit ihm. Und er ist einer meiner Buddies, wir kennen uns schon seit über 30 Jahren. Mit ihm werden wir in einem E-Auto Köln, Istanbul, Istanbul, Köln. Es werden 2 große Videos folgen mit Eindrücken aus Istanbul, aus der Türkei. Da freue ich mich mega drauf. Und jetzt wollen natürlich alle wissen, welches Auto.
Warte, hey, lass es für ein T-Shirt machen.
Ja, genau. Ja, komm, ratet mal.
Für diejenigen, die neu hinzugekommen sind in den Livestream. Wir haben heute die Kilometerfresser-T-Shirts an und wir verlosen immer mal eins an euch. Und jetzt würde ich sagen eine XL. Jetzt packen wir eine XL raus an
die
euch.
Kräftigen. Ich habe übrigens auch eine XL an.
Die Kilometerfresser.
So sitzt es gerade. XL, sehr luftig, ja.
ratet mal. Wer als erster errät, mit welchem Auto Tarek dahin fährt, bekommt eins. Mit einem Tock in der Türkei ist ein guter Take, aber leider nicht.
Nein, es ist kein Tock. Es ist ein Auto, was eine Akkukapazität von weniger als 75 Kilowattstunden hat. Weniger. Und mehr als 50. Oh, das wird spannend.
Mit dem XPeng nein, auch nicht.
XPeng nein.
Erstmal auf neues, neu geleastes Auto erstmal. So, wie viele Kilometer sind das?
Das sind von hier bis zur Grenze 2600.
So, dann erstmal 5000 Kilometer auf neuen Leasingwagen drauf. Die bedanken sich auch. ID3, nein, leider auch
nein,
nicht.
Nein, nein, nein.
ID Polo wäre auch krass. Boah, ID Polo wäre heftig.
Aber das ist zu, nee, hör mal, das wird keiner erraten. Lass es uns leichter machen.
Okay, es ist ein Auto aus einem europäischen Konzern, das ist voll die Irre.
Ich sag mal Stellantis.
Okay, ja, Stellantis ist gut. Stellantis ist gut.
Komm jetzt, Leute, komm!
Liebmotor. Ja. Hier hat jemand Liebmotor geschrieben?
Ja, Liebmotor gut, Liebmotor gut.
Jetzt schneller, komm.
L03, nein, sondern?
ID Cross, nein.
Nein, komm. Nein, Henrik, nein, Philipp. Stefan, nein. Liebmotor. B5, ja, Dame. Wer ist das?
Evonix. Evonix, schreib mir bitte auf Instagram und dann bekommst du dein Die Kilometerfresse-T-Shirt in XL.
Leute, ich werde es machen. Ich habe Liebmotor gefragt. Hey Leute, wie sieht's aus? Habt ihr Bock drauf? Warum der B05? Ich wollte es einfach. Seit der Fahrveranstaltung fand ich Preis-Leistung einfach genial. Akku nicht zu groß, nicht zu klein. Und ich wollte schon immer in die Türkei, aber ich wollte nicht mit so einem 100 Kilowattstunden Akku dahin oder 120, wie auch immer, weil das wäre schon nicht so sehr herausfordernd. Aber ich wollte auch nicht mit einem Fiat 500 dahin. Das haben wir schon bewiesen. Mit NAS waren wir in Italien und überall. Es sollte schon so ein Auto sein, was für meisten von uns ein Hauptfahrzeug werden könnte zu Hause. Und das wollte ich halt für die Türkei-Reise nehmen. Und es wird ein Leapmotor B05. So, jetzt seid ihr dran. Anfang, Mitte September geht's los. Und da folgt Content ohne Ende, Leute. Ich bin selbst gespannt. Es ist das erste Mal für mich. Aber ich nehme Alper mit. Der Alper war dieses Jahr schon das 17. Mal in der Türkei.
17 Mal? Was macht der
mit dem Auto? Der hat Family, ein Kind. Und der liebt es. Der liebt es, in der Türkei mit dem Auto zu fahren. Er hasst es zu fliegen.
Aber allein 17 Mal in die Türkei, der ist ja mehr da unten als hier.
Nein, jedes Jahr. Also die letzten 17 Jahre.
Du hast es gerade erzählt, als wäre der dieses Jahr schon 17 Mal da runtergefahren.
Nein, nein, nein. Jedes Jahr. Okay. Er fährt jedes Jahr.
Er ist dieses Jahr zum 17. Mal.
Zum 17.
Okay,
Mal.
Okay, danke.
Genau. Zum 17. Mal war er dort.
Er wird alle zwei Wochen da runter.
Aber ich nehme auf jeden Fall einen Profi mit. Mit uns beiden, das wäre auch mal cool.
Das wäre auch krass. Oh.
Wir aber sollten beide mal irgendwo anders hinfahren.
Aber wir sind ja im Oktober schon dort. Ne? Wir sind im Oktober gemeinsam in der Türkei. Stimmt. Da können wir schon mal die Istanbuler Luft schnuppern. Weil unser Termin, eigentlich hätten wir, das haben wir im Podcast erzählt, eigentlich wären wir Ende August nach Istanbul geflogen für den IONIQ 3 von Hyundai. Da hat sich jetzt der Termin verschoben auf Anfang Oktober. Und da werden wir dann auf jeden Fall uns den mal anschauen.
IONIQ 3, das wird auf jeden Fall super spannend. Wie ist die Ladestationssituation im Balkan? Werden wir sehen. Ich werde berichten, Leute. Ich werde berichten. So.
Hier hat jemand geschrieben, was steht bei uns vor der Tür. Es ist wichtig. Danke für diesen Kommentar. Weil wir sind ja hier bei Die Kilometerfresse und wir haben hier klare Formate, Tarek. Und eins ist, was steht vor der Tür?
Fang du an.
Also steht hier hinter uns einmal der GLC gerade und der Twingo. Tarek ist mit dem GLC da, ich bin mit dem Twingo. Nur für diejenigen, die jetzt später zuschauen.
Was hast du noch zu Hause?
Bei mir steht gerade noch der IONIQ 6N vor der Tür. Der wird morgen geholt oder übermorgen.
Hat er Spaß gemacht, sag mal.
Ja, wir waren jetzt so 1200 Kilometer mit dem gefahren und war echt gut. Also sowohl vom Fahrgefühl als auch von diesen ganzen Features, die der hat. Du büßt ein bisschen was ein, gerade so Kofferraum und so ist schon am Limit, auch weil du keinen Frunk hast und Querverstrebungen hinten. Also er ist wirklich auf Performance ausgelegt, nicht unbedingt. Also es ist jetzt nicht so ein Daily, wo du sagst, krass, ich kann jetzt alles kombinieren. Es ist schon, machst schon ein paar Abstriche, aber ist wirklich gut. Und wir haben gerade noch den Micra vor der Tür. Den Nissan, den wollte ich unbedingt testen. Also basically ein R5 von Renault, von der Grundlage her, aber dann halt mit Nissan-Optik drauf. Und wo ich mich sehr drauf freue, am Montag kommt der, was habe ich vorhin gesagt, der Zeekr 7 GT.
Zeekr 7 GT, ja.
Freitag wird der IONIQ 6 gegen den Nexo getauscht, den Wasserstoff. Will ich einfach probieren, wie es ist im Alltag, jetzt so ein paar Jahre später. Und nächste Woche Cadillac Wistic wollte ich ausprobieren. Das ist der große. Und dann noch ID3 Neo. Also August sind keine Veranstaltungen, aber wir machen es uns selber schwer.
Genau. ID3 Neo gibt es bei mir am Wochenende. Also nicht als Video, sondern als Auto. Dann habe ich den GLC jetzt da, Mercedes. Dann habe ich den Lynk & Co 08 schon durchgetestet. Steht noch da bei mir zu Hause. PV5. Wir sind mit NAS nach Holland in den Niederlande mit dem PV5 von Kia Passenger. Wir haben den einmal vollgeladen und einmal leer gefahren, Leute. Das wird ein interessantes Video. Und dann habe ich noch den Volvo EX60 da. Mhm. Mit dem mache ich kompletten Anhängertest mit dem Sascha wieder gemeinsam, jetzt am Samstag. Wir werden ihn vollladen, den EX60 P10, dann leer fahren mit dem Anhänger. Und während der Autobahnfahrt habe ich mir überlegt, fahre ich an jeder Raststätte raus und gucke mir die Ladesituation an.
Ah, ob du mit dem Hänger hin könntest.
Genau. Clever. Und keine Ahnung, wenn ich dann 10 Stück angefahren habe, gucke ich mal 10 von, wie viele hätten wir abladen oder dran lassen können, zum Beispiel.
An der Stelle, sehr gut, hast du hoffentlich die Maingau-Karte dabei.
Ja, sicher doch.
Von unserem Podcast-Partner an der Stelle noch
ein kurzer Werbeeinschub. Die Maingau-Karte habe ich immer dabei.
Es ist ein gutes Backup und die haben ein neues Preismodell und da sollen wir kurz darauf hinweisen, weil die haben den bekannten Niedrigpreis, Mittelpreis und Hochpreis. Ihr könnt bei Niedrig und Mittel immer 10 Cent pro Kilowattstunde sparen, wenn ihr selber Stromkunde zu Hause seid.
Okay.
Und im Niedrigpreissegment gibt es weiterhin die Unterteilung A, C, D, C. Mhm. Und dann muss man halt gucken, wo welcher Anbieter ist. Man braucht jetzt aber keine große Liste, sondern die App zeigt es einem gut. Und man kann ja auch die Routenplanung von denen nutzen innerhalb der App. Also sie haben viele Funktionen. Und als Backup ist halt genial, weil die haben irgendwie, ich glaube in Deutschland, 94% Abdeckrate von allen Ladesäulen. Das
Mega.
Heißt, du hast eigentlich fast immer die Möglichkeit, darüber zu laden.
Als Joker-Karte kann ich das wirklich nur empfehlen.
Europaweit über 700.000 Ladepunkte. Mhm. Und es gab schon so viele Situationen, wo ich dachte, boah, wie zahle ich jetzt? Kreditkarte ging nicht, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Der Webseitenterminal, zack, Maingau-Karte und fertig. Deswegen sind wir da sehr happy. Und mit der Maingau-Frage der Woche vorhin haben wir da einen sehr coolen Partner.
Danke an dieser Stelle für die Unterstützung von unserem Podcast.
Werbung Ende.
Werbung Ende.
Tarek, nächste Frage. Was haben wir hier? Ah, jetzt mein Handy gesperrt.
Oh nein.
Du hast den Chat noch offen.
Oh nein.
Ich habe mein Handy verglüht.
Philipp, glaubt ihr, dass der Twingo E-Tech den allerersten Twingo ersetzen kann, so dass man in 20 Jahren ebenfalls davon noch schwärmt? Optisch definitiv.
Ich glaube auch so. Weil ich glaube, dass, also ich glaube, dass der auch so preis-leistungsmäßig und vom Fahrgefühl so ein bisschen das auch wiederholt. Also du hast ja viele Funktionen. Du hast diese verschiebbare Rücksitzbank, du hast innen den umklappbaren Sitz, du hast so ein Feel-Good-Auto, wo wirklich viele Leute sich auch umdrehen, gucken. Ich habe letztens jemandem gesagt, ja, wir haben den Twingo jetzt da, und hat derjenige auch gleich so, der mit diesen Wimpernaugen, so gefühlt. Weißt du, das war gleich so diese Assoziation von diesem freundlichen Gesicht. Und ich glaube, das wird auch Bestand halten. Die Frage ist halt, was kommt dann als nächste Folge von dem? Was wird der nächste, wie wird der nächste aussehen? Aber ich glaube schon, dass das funktionieren könnte.
Also das Auto kommt viel besser an, als wir denken oder als viele denken. Gerade Renault mit den Zulassungszahlen. Da hast du mir doch was Interessantes geschickt.
Ja, ich habe dir geschickt.
Warte, letztens über Instagram.
Ja, ich suche das gerade mal.
Denn es geht um Zulassungszahlen, um Bestellungen, seitdem es die Förderung gibt. Und das ist schon etwas verwunderlich, denn...
Und zwar, also es hat BR24 berichtet, bei allen geförderten Autos liegen laut aktuellem, Umweltministerium die Marke Tesla, Skoda und Renault vorn. Volkswagen kommt als erster deutscher Hersteller auf Platz 8, noch hinter Hyundai und Kia.
Wahnsinn, oder?
Und auch Leap Motor ist noch davor. Das heißt, du hast Tesla, Skoda, Renault, dann hast du Kia, Hyundai. Leap Motor, dann muss noch einer kommen und dann kommt Volkswagen.
Dann kommt Volkswagen erst. Aber weißt du warum? Weil die ID-Modelle immer noch, also die neuen ID-Modelle, ja, ID-Polo, ja. ID-Cross, die gibt es immer noch nicht.
Ja, selbst so ein ID-3 Neo konntest du jetzt noch nicht ganz bestellen. Und auch ein ID-4-Nachfolger, das kommt jetzt alles erst.
Ich würde nächstes Jahr noch mal gucken. Ja. Weil das wird ja noch dauern, ne?
Ja, du vermisst natürlich auch X-Peng in der Liste.
Ach, das hört 2 Jahre. Guck in 2 Jahren in die Zulassungs-, du wirst dich wundern.
Aber da wurde auch in dem Bericht geschrieben, dass eben geguckt wird, ob man das nicht anpasst. Also ob man dieses komplette System nicht anpasst. Das wird halt spannend, wie sich das dann verhält in den nächsten Jahren und Monaten. Tarek, Käffchen. Ui, zum Glück ist ja nicht offen. Wie das dann sich verhalten wird und wann, wo, welcher Hersteller noch mit einsteigen kann. Und vor allem, wie die das anpassen wollen. Können wir darüber kurz quatschen. Was meinst du, wie die das machen? Also wollen die dann jetzt sagen, nee, wenn es in China gefertigt ist, geht's nicht. Und dann nimmst du wieder einen Tabascan und sowas raus. Oder meinst du, die finden einen anderen Weg?
Schwierige Frage. Es ist ein Bereich, worüber ich nicht so viel Ahnung habe. Und über Sachen, wo ich nicht so viel Ahnung habe, rede ich nicht so gerne und tue so, als ob ich viel wüsste. Aber man muss einfach mal gucken. Im Gespräch ist, wie du schon eben gesagt hast, die deutschen Hersteller mehr fördern. Wie machen es die Franzosen? Die Franzosen haben, glaube ich, oder waren das die Italiener? Nee, die Franzosen haben eine Regelung, dass so und so viel Prozent des Autos in Europa gefertigt werden muss. Mhm. Weißt du?
Ja.
Nicht nur zum Beispiel ein Mini Aceman oder Countryman, wie die alle heißen. Ja. Die kommen ja teilweise auch aus China.
Ja, die kommen voll aus China.
Ne?
Also zum Beispiel. Elektrovarianten, der Aceman gibt es ja nur elektrisch, kommt komplett aus China.
Aber gehört zu BMW.
Genau. Der würde dann danach in Frankreich, also oder halt nach dem französischen Modell in Deutschland keine Förderung kriegen.
Richtig. Und Volkswagen stellt ja auch einige Autos in China her. Ich weiß nicht, schwierige Frage, Leute.
Ja, es ist halt, vor allem Frankreich ist halt krass, dass sie das so heftig auf ihr Land beziehen, ne? Weil ich meine, du hast jetzt auch mit BMW dann nicht in Deutschland Fertigung, du hast einen, selbst der Twingo wird ja nicht in Frankreich gefertigt. Also es sind ja so Themen, ja, wird man sehen.
Der wird in Polen gebaut, ne?
Polen oder Rumänien?
Rumänien kann sein, ja. Und da hat noch jemand gefragt, was ist mit deiner Land Rover Family? Die haben
die noch Land Rover?
Die haben den, ja, der hat einen Defender, aber der geht bald zurück und der hat voll Bock auf ein Elektro. Der Fiat 500 Abarth, mit dem ich die Abholung gemacht habe und gefilmt habe damals, der wird jetzt am Ende des Jahres oder im Januar muss er wieder zurück. Da mache ich ein Video davon, Leasing Rückgabe Fiat 500e Abarth. Und die Felgen, die haben schon einige Kratzer gesehen, das kann ich euch sagen. Und nicht nur die Felgen. Und das wird sehr, sehr interessant auf jeden Fall, was die Nachzahlung angeht und was der Nachfolger wird. Genau.
Hätte jemand geschrieben, 200. Folge müssen wir im Auto machen. Warum? Es ist nicht so schön hier draußen. Wir haben doch Autos hinter uns. Und hier hat noch jemand geschrieben, das finde ich ganz spannend. Was haltet ihr von E-Auto-Ankaufsplattformen? Habt ihr Erfahrungen vielleicht? Was haltet ihr davon? Witzig ist, wir beide Werbung machen für Ampere. Eine Plattform, ein deutsches Startup, die Dinge ankaufen und da ja sehr zuverlässig sind und auch sehr gute Kundenbewertungen haben.
Genau.
Ich habe persönlich auch schon Autos über Ankaufplattformen verkauft, hatte aber da immer das Problem, dass ab einem gewissen Punkt E-Autos gar nicht mehr gern gekauft wurden. Also ich weiß noch, unseren E-Corsa damals haben wir über Wir kaufen ein Auto verkauft. Mhm. So, ging sofort weg ohne Probleme. Haben wir mehr gekriegt als Neupreis. Mhm. Damals noch dank BAFA und so. Und dann den Tesla, als wir den verkaufen wollten, wollte keiner mehr nehmen. Mhm. Da war gar keiner mehr da. da, der den nehmen wollte. Und jetzt finde ich, wenn du eine Plattform nimmst, die sich auf E-Autos spezialisiert haben, finde ich fast angenehmer.
Also ich sage das jetzt auch nicht nur wegen Kanalpartnerschaft oder so, weil hier beim Podcast kriegen wir kein Geld dafür.
Keinen Cent dafür.
Aber was ich an Feedback bekomme von euch teilweise, auch privat, dass viele über Ampere schon ihr Auto verkauft haben. Mhm. Man bekommt nicht immer das meiste Geld, aber es ist problemlos, es ist unkompliziert, unbürokratisch. Stell dir vor, früher zu meiner Zeit, da gab es eine Zeitung in Köln namens Marktplatz. Da hast du inseriert, da hast du eine Anzeige aufgegeben am Telefon. ZV, EFH und so weiter. ZV stand für Zentralverriegelung. EFH für elektrische Fensterheber und so weiter. Und ja,
kenne ich noch.
Du musstest nämlich Platz sparen, ja. Und dann riefen Leute nachts um drei an, wenn der Preis mal, ich komm vorbei, nichts verkaufen, reservieren, ich bin da. Und dann kamen die, Bruder, scheiße Auto, ich gebe dir 3.000, nix 5.000.
Genau, dieses Nachverhandeln, ja. Wie viel Lebenszeit du damit verschwendest.
Das ist jetzt alles vorbei.
Und das Gute, das Thema ist ja auch, gerade sowas wie der Marktplatz da, ne? Das waren ja alles nur Angebote lokal bei dir. Also du bist natürlich in Köln noch in einer Region, wo viel drumherum ist. Es sind so viele Städte, wo jemand sagt, gut, die 100 Kilometer nach Köln fahre ich schnell. Bei uns in Augsburg, da bist du schon eher lokal. Da kommt vielleicht mal jemand noch aus München, vielleicht aus Stuttgart, aber dann hört es auch schon auf. Du fährst ja nicht mehr 500 Kilometer für ein Auto. Das heißt, du suchst, wenn du privat verkaufst oder wenn du von privat kaufst, ja eher ziemlich lokal. Und dann ist es natürlich, dann hast du einen deutlich geringeren Suchkreis. Während eine Ankaufplattform dein Auto nimmt, packt es in den Pool, Händler bieten europaweit da drauf und ja, du kriegst halt wirklich das zu dem Zeitpunkt beste Angebot und lässt es halt dann noch zu Hause abholen.
Und es ist kein Nachverhandeln vor allen Dingen. Ja, und dann nervt auch keiner, Kratzer gefunden, du nix gaben gesagt, was soll ich scheiße machen?
Und du hast nicht das Thema, dass du dann vor der Tür stehst, ich kann jetzt nur 1.000 Euro überweisen, mehr geht gerade
gar
nicht.
Ja,
dann
genau,
hast du dieses Thema mit der Bezahlerei. Da kriegst du einfach eine Überweisung davor, die holen das ab und fertig. Deswegen, ich glaube, ich würde schon immer zu sowas tendieren. Aber natürlich ein Preisvergleich lohnt sich da auch. Ne? Wenn du jetzt siehst, hey, bei Kleinanzeigen gehen Autos weg für 5.000 Euro mehr, dann würde ich da auch nochmal gucken. Aber wenn du es jetzt einfach relativ simpel verkaufen möchtest, es ist ja auch, es gab ja eine Zeit lang, da waren Ankaufen fast noch am attraktivsten. Der Hersteller ja auch wirklich teilweise Prämien gezahlt.
Ja.
Hey, wir legen dir 2.000 Euro auf deinen Ankaufpreis drauf. Da gab es ja wirklich coole Angebote, aber das ist ja auch schon lang her.
Ja.
Also, wobei aktuell ja gebrauchte E-Autos wieder mehr gesucht werden.
Ja, und ja, wobei die Preise aber schon sinken müssen momentan aufgrund der Förderung.
Klar.
Na? Was ich aber gut finde. Also der Gebrauchtwagenmarkt lebt und füllt sich immer mehr auf mit neuen Modellen, mit aktuelleren Modellen. Nach 3 Jahren kommen die ersten Leasingrückläufer, nach 2 Jahren teilweise sogar, wenn viele für 24 Monate leasen. Und da kann man echt gute Autos mittlerweile für kaufen. Na? Nächste Frage.
Ich gucke gerade. Könnt ihr mir eine Empfehlung geben für das erste E-Auto? Umstellung von Honda HR-V Hybrid 2021. Müsste öffentlich laden. Christopher Frenzel, ich würde das kurz zurückgeben.
Kommt auf dein Budget an.
Ja, hau doch einfach mal rein. Das ist doch spannend, auch für die anderen. Budget, wie viel fährst du? Wie groß soll das Auto ungefähr sein? So, gib uns mal ein paar Eckpunkte und wir gehen versprochen gleich drauf ein. Ja, leider nehmen die keine NIOs, steht jetzt hier bei Ankaufthemen. Das ist aber auch, die haben uns das auch in Vorgesprächen erklärt, die kaufen auch zum Beispiel keine Renault Zoe an mit Mietakkus. Die selektieren halt ein bisschen davor schon aus, was sie dann im Verkauf gut losbekommen. Und NIO ist halt mit ihrem, ja, so ein bisschen Rückzug aus Europa gerade, was man halt so mitkriegt, ist halt schwieriger, auch was Themen wie Service so später mal angeht. Da muss man mal gucken. Hier hat jemand geschrieben, bin mit Ampere super zufrieden gewesen, habe letztes Jahr meine Ioniq 5 darüber verkauft, super.
Ja, siehst du?
Ja.
Es ist ja auch eine neue Firma, ne? Es ist ein Startup quasi.
Ja genau, es ist ein deutsches Startup und die haben sich halt darauf spezialisiert. Hier hat jemand, mit der Förderung sind 3 Jahre Leasingpflicht, okay.
So, hallo, keine Fragen mehr.
Ich finde die Ausbaugeschwindigkeit der Ladeparks im Norden sehr gut. Wie ist es bei euch? Auf der A7 von Hannover bis Hamburg sind alle, sind allein 4 Ladeparks von Ionity, davon 2 mit IPtronic-Säulen. Ja, ich finde auch, dass dieses Deutschlandnetz immer mehr ankommt. Also ich finde, man merkt immer mehr, dass wirklich auch diese Deutschlandnetzpunkte ausgebaut werden. Ich war letztens an der, bei Bayreuth irgendwo sind wir rausgefahren, an so einem normalen Parkplatz. Und da waren auch, glaube ich, 6 Ladesäulen, so 400er IPs, mit Dach drüber, mit Licht direkt neben der Toilette über das Deutschlandnetz. Und ich finde, dass das jetzt wirklich langsam Fahrt aufnimmt. Und man sieht auch immer wieder, wenn man da so ein bisschen das Auge mittlerweile für hat, wo auch so Baustellen schon für Ladeparks sind. Also da ist noch nicht mal dann die Genehmigung durch, da wird es noch dauern, aber da sieht man schon mal, da passiert was. Das ist schon ganz cool zu sehen. Ich finde aber zum Beispiel, es gibt immer wieder so schwarze Flecken, auch heute hier A7 hoch, da gab es auch Stellen, wo ich wusste, okay, da kommen dann 2, 3 Abfahrten, wo keine Infrastruktur ist. Das muss man halt immer im Kopf halten. Und ich finde, dass viele sich halt ausruhen, ne? Auch so ein bisschen Ionity, da hat man ja jetzt gemerkt, die da lädt es nicht überall so schnell, wie es vielleicht könnte. Dann steht man gerne mal an, weil nicht Ladepunkte nachgezogen werden, die vielleicht schon notwendig wären. Das sind manchmal so Punkte, die da noch mit reinkommen. Ich gucke gerade, aber... Oh, was jetzt hier?
Oh nein. Tut uns echt leid, sorry ja. Nochmal.
Alle wieder rüber, kommt schnell.
Oh Mann.
Wer jetzt schnell hier ist, kann neue Fragen stellen.
Wir müssen eine Münze einwerfen.
Aber dafür ist jetzt im Querformat, ne? Zack, da sind wir wieder.
Aber genau, im Querformat, wir haben gelernt. Oh Mann.
Es tut uns echt leid, keine Ahnung, wie das passieren konnte.
Also nochmal, sorry.
Bin dafür top, danke, es ist einfach nur ein iPad.
Aber die Sonne knallt von hinten jetzt.
Total, jetzt haut sie richtig. Vielleicht sollen wir mal tauschen nach der Hälfte.
Ah, komm.
Das du, machst du jetzt hier.
Komm, Bro.
Kriegst du das hin?
Ah, da ist es aber genauso heiß.
Nee.
Echt?
Gib dir das mal ein paar Minuten.
Oh Gott, das ist ja noch heiß. Oh.
Den Stein noch ein bisschen vorgewärmt.
Ich zieh mich aus.
Bitte nicht. Aber wir können hier im neuen Stream erstmal noch ein T-Shirt verschenken, oder? Was meinst du?
Haben wir doch schon eben.
Ja, wir haben ja zwei L und zwei XL. Jetzt haben wir ein L und ein XL bisher nur verschenkt. Das heißt, wir haben noch zwei. Mach mal ein L an wen? Was machen wir für eine Frage, Tarek?
Was hat der Jonas vor dem BMW 5er für ein Auto gehabt?
Okay, krass, das ist jetzt gar nicht so schwer. Ja gut, wer das jetzt zuerst...
Was hat der Jonas vor dem BMW...
Aber genau, ne? Also jetzt hier nicht...
Nicht nur Marke, nicht so sondern auch Modell.
Sondern
genau.
Genau, der erste schreibt Tesla.
Ja, das ist schon lange her, glaube ich, oder? Oder hast du den immer noch?
Wir haben ja noch das Model 3, aber was ich vor dem BMW hatte, Kia EV9, hier hat jemand geschrieben, Ben Klosti, hat er gewonnen.
Nein.
Wobei, oder
zählt das EV9? Oder, Putt geht's.
Wo?
Putt geht's.
Ach, stimmt, 23. Hat er geschrieben.
Nein, Putt geht's 23.
Bitte hier. Einmal auf Instagram schreiben.
Auf Instagram den Jonas anschreiben, dann kriegst du ein T-Shirt.
Ist das die L oder die XL? Er schreibt mir einfach jetzt direkt auf Instagram und sucht dir eine Größe aus und dann verlosen wir das, was nur übrig bleibt danach. Also Patges 23, bitte kurz auf Instagram mir schreiben, deine T-Shirt-Größe L oder XL und dann wissen wir, was wir nachher noch verlosen können.
So, lieber LFP-Akku statt NMC. Wenn ihr mich fragt nach heutiger Technik, würde ich einen LFP-Akku bevorzugen, habe ich auch gemacht. Mein Ex-Fan hat einen LFP-Akku. Warum? Erstens, es ist absolut natürlich kein Risiko so gesehen, aber langlebiger, mehr Ladezyklen kann er vertragen, brandsicher ist so, ne? Muss man sagen. Was soll ich noch sagen? Der einzige Vorteil, was für NMC spricht, ist eigentlich nur noch die Speicherkapazität, oder? Also auf Platz.
Ja, und die Performance halt, die du rausziehen kannst, theoretisch über längeren Zeitraum. Also kannst du halt aus einer NMC-Zelle an sich rein chemisch mehr Leistung rausziehen.
Du meinst jetzt, was ihr Beschleunigung
Performance.
Angeht?
Performance, ja, genau, Performance-Leistung. Ja.
Aber ansonsten, was die Ladetechnik angeht, zeigt uns ja Xpeng, was man mit einem LFP-Akku alles machen kann, mit 5C. Ja, das ist der Wahnsinn. Ja. Ich persönlich würde auch später auf dem Gebrauchtwagenmarkt in 10 Jahren, da sage ich euch jetzt ganz ehrlich, Leute, lieber einen LFP-Akku nehmen. Also so ein Chinese, weil die meisten jetzt einen LFP-Akku haben. In 10 Jahren würde ich lieber einen Xpeng G6 nehmen, anstatt ein anderes vergleichbares Auto mit einem NMC-Akku nach 10 Jahren und 150.000 Kilometern. Sage ich mal jetzt so. Was aber die Ladeströme ausmachen mit 5C-Laden und so weiter, nach 5 Jahren, werde ich checken. Aber ich habe letztens den Lotus Emeya ausgelesen. Der hat nach einem Jahr schon knapp 40.000 Kilometer gehabt mit 800 Volt Technik und 400 kW Ladeleistung. Und der wurde nur DC geladen und der Akku lag noch bei fast 99%. Deswegen.
Das ist schon krass, ne? Aber das ist so am Anfang, als die LFP-Akkus aufkamen, hieß es ja, die können nicht so schnell laden. Also da war ja wirklich, da waren ja Mythen und Gerüchte und dann hat sich das ja so schnell geändert. Deswegen, das wird schon interessant.
Also. Habt ihr schon mal überlegt, einen gemeinsamen Urlaub zu machen oder einen Roadtrip? Wisst ihr, was ich dem Jonas immer wieder sage? Schade, dass wir nicht nah beieinander wohnen. Ja. Wir würden so viel gemeinsam machen. Viele Videos, viele Projekte. Der Podcast würde viel anders aussehen. Oder gemeinsame, genau. Aber ein gemeinsamer Urlaub irgendwann, warum nicht?
Ja,
ich hätte voll Bock drauf.
Mit den Families eigentlich können wir gut machen.
Absolut. Warte mal, ihr seid zu dritt, wir zu zweit. Also brauchen wir eigentlich so einen großen Siebensitzer? Könnte man auch
machen. Oder mit zwei Autos ist gleich als Vergleich verwenden. So was würde ich
ja machen. Ja, Mann, stimmt.
Zwei Autos nehmen, dann hast du eine coole Strecke. Du weißt, du fährst identisch.
Stimmt.
Triffst dich irgendwo und fährst von dort gemeinsam los. Hast dann einen ganz coolen...
Lässt sich mit Sicherheit irgendwann realisieren. Also ich freue mich immer, wenn ich zum Beispiel bei Fahrveranstaltungen immer mit Jonas gemeinsam bin. Wenn er auch eingeladen ist, wo ich bin. Oder wenn ich da bin, wo er eingeladen ist.
Oder wenn wir Autos gemeinsam uns auch teilen teilweise. Ne? Das ist
ja...
Ist natürlich immer stressiger und das ist auch, wo wir auch schon oft gesagt haben, wir machen das gern, aber es ist auch für euch zum Zuschauen natürlich ein Thema. Ihr kriegt halt zweimal die gleichen Werte, die gleichen Tests, nur unterschiedliche subjektive Wahrnehmungen.
Meinungen.
Das Objektive ist halt fast
identisch. Aber das ist ja auch ein Mehrwert. Deine Meinung ist anders, meine Meinung ist anders, genau. Deine Wahrnehmung ist anders.
Die Videos sind anders, das sind alles Themen, die natürlich dazugehören, aber man muss schon im Hinterkopf halten, wenn wir es individuell machen, hast du halt schon zwei alleinstehendere Videos. Nur ganz kurz an der Stelle bitte nochmal der Hinweis an Patgies23. Schreib mir bitte auf Instagram, wegen der Größe, dass wir da Bescheid wissen.
Carsten, du hast recht. Der Mythos AC ist besser, ist auch Geschichte. Absolut. Mittlerweile ist die These widerlegt. Es gibt mittlerweile Untersuchungen, dass das DC-Laden auf Dauer nicht so schädlich ist, wie man denkt. Sogar nur marginal einen Unterschied ausmacht. Marginal. Also da kann man, ich habe den immer ganz langsam geladen, soweit es geht, immer mit nur einem kW und so weiter. Das ist
für der Schokosteckdose.
Genau.
Hier hat jetzt der Christopher Frenzel hat jetzt geschrieben, der vorhin mit dem Honda gefragt hatte, wo wir gesagt haben, wir brauchen mehr Infos.
Ja, was sagt er?
Honda HRV Hybrid auf E-Auto. Ich würde leasen und bin normaler Fahrer, arbeite hin und zurück 40 Kilometer, müsste öffentlich laden, fahre im Jahr 30 bis 40.000 Kilometer.
Da kommt zum Beispiel ein E-Auto mit so einem 70 Kilowattstunden Akku vollkommen in Frage. So ein 50 Kilowattstunden Renault 5 oder so könnte schwierig werden, wenn du zu Hause nicht laden kannst. Mhm. Da bin ich auch ganz ehrlich.
Ja.
Ab 70 Kilowattstunden oder ein Leapmotor B05 mit so 67 Kilowattstunden, da würde es die Grenze losgehen. Oder wo sind wir beim ID3 oder
mit den 58 dann?
Als Laternenparker weniger. Bei 40.000 Kilometern im Jahr.
Ja.
ID3 Neo zum Beispiel mit 77 Kilowattstunden wäre perfekt, ne? Mhm. Bei der Effizienz. Also sowas um den Dreh, das ist das, was wir dir sagen können. Du musst dann entscheiden, nach deinem Geschmack, welches Modell.
Ja. Gute Leasingkonditionen natürlich immer ein Thema, ne? Da kommt es natürlich auch drauf an. Was da auch immer ein Geheimtipp sein kann, glaube ich, bei sowas ist auch ein BMW iX1.
Go Leasing.
Heute werden alle ausgepackt hier. Nee, so ein iX1, der hat ja auch so um die 60 Kilowattstunden, ein bisschen drüber. Und der kann ja optional 22 kW laden, kriegst du im Leasing relativ gut. Das könnte auch interessant sein.
Weil 22 sagst, kW ist total uninteressant für einen Laternenparker.
Nicht zwingend, weil wenn er jetzt zum Beispiel irgendwo in der neben der Arbeitsstelle was sein, dann steckst du den halt da irgendwie 2 Stunden an. Weißt du, dann ist es ja sinnvoller als mit 11 kW, gerade mit Blockiergebühren, dem ganzen Quatsch.
Ja.
Das ist natürlich immer ein Thema.
Oder ein Leasingrückläufer, wie gesagt, ID4, ID, keine Ahnung, oder ein Cupra Born, tolles Auto, wenn man jetzt hier vom VAG-Konzern geht. Oder, was haben wir da? Audi Q4, auch genial. 3 Jahre Leasing-Rückläufer, 77 Kilowattstunden Batterie, 400 Volt Technik, 28 Minuten von 10 auf 80%, alles easy. Also, du musst natürlich damit klarkommen. Ne?
Ja, das finde ich geil, hat einer geschrieben. Wenn ihr ein Feature, also Michael Y, wenn ihr ein Feature aus einem Verbrenner, das ist absolut jemals gab, auch skurrile Dinge aus den 80er, 90ern, verpflichtend in moderne E-Autos einbauen müsstest, was wäre es?
Ich.
Weißt du, was geil wäre? Einfach so eine ausfahrbare Stabantenne in einem E-Auto. Stell dir vor, du hast diesen DLC da draußen und dann fährst du die Antenne aus. So bei jedem Start.
Boah, geil. Oder so ein Kassettenradio-Player.
Boah, so ein...
Kassette reinschieben. So einfach nur so als Attrappe. Einfach eine Attrappe-Kassette reinschieben und dann auf Eject drücken. Oder wie schreibt man das?
Genau.
Eject drücken, ja. Dann springt die Kassette wieder oder raus.
Weißt du, manche Autos hatten doch so ein Multifach. Oder so 4 Kassetten.
Ja, 4 Kassetten so. Zack, zack, zack. Wie geil.
Das für Ladekarten.
Das wär's, ey. Das wär's.
Schön.
Oh, Mann, geile Frage. Was haltet ihr von Fahrstrom beim Arbeitgeber? Was darf er kosten? Förderung sinnvoll? Was meint er mit?
Also, wenn du halt auf der Arbeit laden kannst und du dafür zahlst. Also, wenn du Fahrstrom, also Strom.
Das, was er an für die Kilowattstunde zahlt, eigentlich.
Ja, ich finde auch, der Arbeitgeber sollte auf gar keinen Fall
dran verdienen.
Am Mitarbeiter verdienen.
Also.
Natürlich, jein, weil der muss natürlich die Infrastruktur bauen. Ich finde aber, das ist ja, also ich meine, Arbeitgeber können ja auch wirklich viele Benefits ihren Mitarbeitern geben. Da ist ja wirklich viel Spielraum. Du kannst irgendwie jeden Monat 50 Euro irgendeinen Gutschein schenken und du kannst ja viele Sachen machen. Warum dann nicht auch eine Wallbox hinstellen? Und dann sollte der Strom durchgeleitet werden, eine Förderung dafür, vielleicht für den Aufbau der Infrastruktur. Aber ich würde jetzt nicht den Strom fördern, weil wenn du einen Arbeitgeber hast, einen großen oder schon Industriestrom, dann ist der relativ günstig und das einfach 1:1 durchleiten.
Ja, absolut. Es gibt aber mittlerweile wirklich viele Arbeitgeber, die selbst offen für die E-Mobilität sind und den Mitarbeitern das auch ermöglichen, wenn die große Parkplätze haben natürlich. Aber dann geht das Problem wieder los, Jonas. Wer darf da parken? Ist das ein Blockierer, wenn jetzt ein anderer Kollege sonst kein anderes Parkplatz gefunden hat, aber da 3 Ladesäulen frei stehen?
Ja. Ja, ja, das ist. Ja, und auch dann hast du vielleicht 3 Säulen, aber 10 Leute. Wie machst du aus, wer wann laden darf? Das ist natürlich auch immer ein Thema.
Urlaub mit dem P7. Ja, Südfrankreich ist schon mal safe, allerdings höchstwahrscheinlich Ende September. Aber ich werde davor jetzt irgendwann die nächsten Wochen einen Autobahntest machen mit dem P7 und alle fragen immer Vollgas. Ich bin kein Vollgasfahrer.
Vollgasfahre ich.
Nee, und außerdem habe ich in Nordrhein-Westfalen keine Vollgasstrecken. Ja. Du hast immer alle 10 Kilometer eine Baustelle, die dann 5 Kilometer lang ist.
Das ist wirklich, und das habe ja auch ich gemerkt, als ich das ein oder andere Mal bei Tarek unterwegs war. Auch ihr schreibt oft in die Kommentare, Jonas hat einen Gasfuß, aber das stimmt nicht. Nur weil wir in der Nähe von Augsburg und München halt einfach schneller auf der Autobahn fahren können, weil es einfach offener ist. Wenn ich eine 130-Fahrt mache, kann ich von auf die Autobahn fahren bis wieder abfahren, in 99% der Fälle wirklich auch die 130 fahren. Dann gibt es selten den Moment, wo ich sage, wie du heute, boah, ich konnte schnell fahren, ich habe einen 99er Schnitt, da lache ich. Also es ist wirklich, und das merkt man halt brutal auch in den Videos. Und dann ist natürlich der Verbrauch schlechter. Deswegen muss man aber das immer ins Verhältnis setzen. So, wenn du jetzt den GLC testest, musst ein Zuschauer von dir schauen, wie ist der im Vergleich zum EX60?
Genau.
Auf der ähnlichen
und,
Strecke.
Leute, ich wohne in Nordrhein-Westfalen, eher in Bayern. In Nordrhein-Westfalen, bevölkerungsreichstes Bundesland von Deutschland. Und baustellenreichstes Bundesland. Mhm. Und deswegen völlig normal. Ihr könnt für meine Alltagssituation mein Video schauen, für seine Alltagssituation, für das Fahrprofil sein Video schauen. Ist halt so. Ich bin zum Beispiel, wie er schon sagte, mit dem GLC von Krefeld bis hierhin 460 Kilometer jetzt gefahren. Ich hatte einen Schnitt von 94 km/h. Warum? Mindestens 4 Baustellen und 2 kleine und ein großer Stau. Das drückt natürlich die Durchschnittsgeschwindigkeit. Aber da, wo es ging, bin ich dann 150, 140, 130 gefahren. Habe die Höchstgeschwindigkeit ausprobiert. So mache ich das in meinen ganzen Autobahnvideos auch. Köln, Frankfurt, Köln. Aber ich finde, das gehört auch zur Realität dazu. Immer wenn ich mit Nase in den Urlaub fahre, egal ob nach Frankreich, Italien oder sonst wo, da fährst du auch durch zig Baustellen, da stehst du auch mal im Stau, da stehst du vor dem Gotthardtunnel oder vor den Schranken staut es sich ja auch immer auf an den Mautstellen und
ist,
so weiter.
Ist einfach so.
Weißt du, natürlich gibt es viele Strecken, wo man nonstop 200 fahren kann, aber das ist dann auch für mich wieder realitätsfremd. Ich bin nicht so aufgewachsen.
Ja, und dafür gibt es halt dann auch Videos, wo man das mal macht. Also dafür mache ich auch Videos, wo Richtig. Ich sage, okay, Topspeed und dann Richtig. Guckt man halt.
Genau.
Aber jetzt zum Beispiel bei meinem IONIQ 6N Video wird es auch so sein, wir sind weite Strecken 180 gefahren, aber jetzt auch nicht die 250, die der kann, weil es einfach kaum möglich war jetzt in der Ferienzeit. Und ich finde, es ist immer wichtig, an dem Anfang vom Video klar zu kommunizieren, was zeigt man, was macht man, dass derjenige, der zuschaut, ein Gefühl dafür bekommt und dass man auf der anderen Seite dann aber auch so ein bisschen mitspielt und sagt, okay, wie ist dann wirklich das Reale und was kann dann das Auto? Und ich finde, also du fährst ja mit den wenigsten Autos dauerhaft Topspeed.
Eben.
Du fährst halt schneller Eben. Oder langsamer. Ich mag zum Beispiel, ich habe ein Videoformat wie im Verbrenner, da fahre ich halt, wie der Verkehrsfluss ist. Da sage ich auch nicht, ich fahre jetzt zwingend 200, sondern dann fahre ich halt mal Augsburg-Frankfurt. Und wenn ich mal einen Streckenabschnitt 200 fahren kann, dann mache ich es. Und wenn aber danach wieder ein Stück der ganze Verkehr mit 130, 140 fährt, dann bin ich jetzt auch nicht der linke Spur genau. versucht, auf Teufel komm raus mitzufahren.
Genau, und diejenigen, die es können, aber trotzdem nur 140 fahren oder 130, die sind aber auch nicht sehr wenig, wie ich zum Beispiel. Ich fahre auch, wenn frei ist, schön gemütlich Tempomat 130, 140, dann schön entspannt. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Deswegen.
Danke an der Stelle an Patrick, der hat mir jetzt geschrieben, er wollte eine L-Größe, das heißt, er hat jetzt noch ein XL-T-Shirt nachher zu verlosen.
Ach, cool. Tobi Schaar oder Tobis Haar, Mustang-Bettwäsche, natürlich weiß ich das noch, eine unserer Livestreams mit Nas und die haben wir immer noch übrigens.
Philipp94 hat geschrieben, Renault bringt einen R5 mit 37 Kilowattstunden LFP-Akku raus für um die 25.000 Euro, also das Modell, was von Anfang an ja angekündigt war. Glaubt ihr, dass der Twingo und der R5 sich zu nahe kommen? Sollte ein Twingo mit einem größeren Akku für, sagen wir mal, 23.000 Euro kommen? Also der hier hinter mir hat ja den 27 Kilowattstunden Akku mit großer Ausstattung, der liegt ja auch schon bei 23.000 Euro. Das heißt, also ich habe ja von Anfang an gesagt, es wäre cool, wenn der Twingo noch eine Option mit so 35 Kilowattstunden hätte oder 40, würde dem richtig gut tun. Ich bin mir auch sicher, dass du das in das Auto kriegen könntest, weil so winzig ist der jetzt auch nicht.
Genau.
Das Thema ist halt, macht es dann ein Fahrwerk mit? Also,
doch. Und beim Renault 5 würde ich mir anstatt 37 eine Akkuvariante von 65 Kilowattstunden wünschen, weil der Renault 5 ist doch noch schon mal in der Größe, wo man mal so 400 Kilometer locker fahren könnte.
Ja gut, aber du hast ja die große Variante.
Ja, 50 Kilowattstunden.
Ja, und dann 37. Aber überleg mal, wenn du mit den 50, so bei uns kommt der Mikra hat gerade verworfen um die 11 Kilowattstunden bei Alltagsfahrten. Das heißt, du kommst 450 Kilometer realistisch.
Alltagsfahrt. Im Alltag. Ja, auf der Autobahn dann, 350.
Nein, niemals. Nee. Wenn du jetzt, sag mal, du fährst 120, 130, bist du wahrscheinlich bei
300.
Grad so 300.
Ja, ein bisschen mehr als 300, doch. Bin ich mir sicher. Naja, ist egal. Auf jeden Fall, das wäre wünschenswerter eigentlich.
Ja, so. ich glaube, dass die sich halt sehr nahe kommen, wie der Philipp hier auch schreibt. Und das ist halt natürlich immer für den Hersteller, dass es abwägen ist. Machst du es oder machst du es nicht? Das ist ja wie das Problem mit dem ID Polo. Der rutscht ja in der großen Variante auch zu nah an den ID3 Neo ran, in der kleinen Akkuversion. Preislich bist du da fast überschnitten. Hm. Und hast dann halt das Problem, für was entscheidet sich der Kunde. Ne? Und dann musst du natürlich immer gucken. Und weil halt bei einem Elektroauto der Sprung für einen neuen Akku preisig immer gleich so schnell ist, sieht dann halt so ein Basispreis für großen Akku gleich blöd aus, wenn dann der Basispreis großer Akku teurer ist als Basispreis kleiner Akku größeres Auto. Also es ist halt immer so sehr nah beieinander.
Ich weiß. Oh, was haben wir denn noch? Hier, letzte Frage. Wäre doch was für dich, Jonas. Du kennst dich doch besser aus.
Neues Model 3 kaufen?
Premium.
Ja oder nein? Also ich finde weiterhin, dass Tesla, was Preis-Leistung angeht, wahnsinnig gut ist. Klar, du kannst jetzt einen P7 Plus auch kaufen von XPeng. Dann, zähl mal auf, was gibt's dann? Soft Close, den ganzen Spaß, aber es ist ein Riesenauto, ne? Bist dann halt bei 5,7 Meter.
Allein die Ladetechnik.
Genau, du hast schon viele Vorteile. Model 3, ich finde immer noch, hat ein sehr angenehmes Fahrwerk mittlerweile mit dem Facelift. Ist ein sehr schönes, direktes, schnelles Fahren. Und du hast natürlich immer noch das Supercharger-Netzwerk, was für viele halt ausschlaggebend ist. Mhm. Also, und ich finde aber bei Model 3 macht es nicht den Riesenunterschied zwischen Premium und Nicht-Premium, weil du ja trotzdem auch in der Basisvariante Glasdach und den ganzen Spaß hast. Also da sind die Abstriche bei Model Y schon größer. Ich weiß, dass Tesla gerade viele Rabatte gibt, kann schon sehr attraktiv sein. Also kann sich schon lohnen. Mhm. Und hast halt auf gefühlt Jahre hinweg auch Software-Updates und das ganze Zeug. Das ist halt erfahrene Praxis. So, ich finde es immer noch unmöglich, dass Tarek von BMW nicht eingeladen wird, kann der Jonas nicht mehr was machen. Glaubt uns, wir reden schon immer mit den Kollegen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man nur, weil man eingeladen ist, ein Standing hat und da wie der König reinläuft und sagt, ihr müsst. Ne? Also es ist auch, Tarek fährt jetzt zu einer Mercedes-Fahrveranstaltung mit der C-Klasse. Ich bin bei BMW für den iX5 unterwegs. Also es ist halt nicht immer das Gleiche. Und wir haben auch vorhin, wir unterhalten uns ja auch so, manchmal...
Also mit BMW ist es schon grenzwertig, finde ich. Ich bin da immer noch ziemlich, habe kein Verständnis für sowas, weil ihr kennt ja selbst unsere Reichweite, unsere Zahlen, wie unsere Kanäle gewachsen sind. Und aber ich äußere mich diesbezüglich auch nicht mehr. Und ganz ehrlich, wer nicht will, der hat schon. Wer auf meine Reichweite, auf meine Community verzichten kann, dann ist das eben so. Vielleicht passt denen meine Nase nicht, keine Ahnung, meine Art nicht oder sonst was. I don't know. Und das Beste ist, ich empfand das als ziemlich empörend und als Unverschämtheit, wirklich. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Ich habe gedacht, okay, wenn ihr mich schon nicht einlädt für Presseveranstaltungen, für neue Fahrzeuge, wie sieht's denn aus mit Testwagen, Pressefahrzeuge? Ich kriege ja von Porsche bis Audi bis Mercedes alle Testfahrzeuge nach Hause. Dann kam eine Antwort, ja, Herr Ulubeil, wir können einen Testballon starten, Sie kriegen von uns ein iX1. Ein super aktuelles Auto, was wirklich jeden interessiert. Aber Sie müssen den schon bei uns in Garching selbst abholen aus Köln und ihn nach einer Woche wieder hierhin bringen.
Aber,
ja.
Das kann man auch aus dem Kästchen plaudern, es wird immer mehr, dass die Hersteller das wieder machen.
Ja, aber wie soll das dann klappen?
Ja, aber es ist,
wie soll ich von Köln 600 Kilometer fahren, ein Auto abholen mit dem Zug, dann das Auto wieder dahin bringen und mit dem Zug zurückfahren? Hast du eine Meinung?
Aber das ist zum Beispiel der Grund, warum ich seit Jahren keine Stellantis-Testwagen habe.
Ja, weil?
Weil das das gleiche Spiel ist bei mir. Da sagen die auch, ich muss mindestens eine Strecke übernehmen.
Eine?
Naja, aber das ist ja das gleiche Spiel. Da musst du auch irgendwie hinkommen. Mhm. Wo ich auch sage, das ist mir zu viel Zeit.
Nee, aber da bin ich jetzt auch nicht unbedingt sehr, wie soll ich das sagen, sehr klein, sondern ein bisschen selbstbewusst bei einem Kanal mit meiner Größe. Ein Autobild oder so, die kriegen das ja auch nach Hamburg geliefert.
Ja, voll. Und das ist ja, was ich meine.
Und wenn ich mir ein paar Aufrufe von Autobild auf deren YouTube-Kanal anschaue, da sind meine Videos teilweise viel drüber.
Ist so.
Ja, ist auch so. Da bin ich nicht bescheiden, Leute, sorry. Also deswegen, ich habe da kein Verständnis dafür. Aber Deckel drauf und zu, komm. Ich bin da drüber.
Ne, du hast ja durch das Händlernetzwerk.
Ja, ich habe meine Händler, da nehme ich Händlerautos. Ja. So einfach. Wenn die Presseabteilungen mir nicht antworten, wenn andere Kollegen oder andere mit Pressefahrzeugen zuerst immer bedient werden, dann gehe ich eben zum Händler. Und wenn Kollegen oder Presseabteilungen damit ein Problem haben, dann ist das deren Problem, nicht meins.
Hier hat jemand geschrieben, Seid ihr den Mazda 6e nach dem Update wieder mal gefahren? Und wenn ja, was sagt ihr? Ich habe immer noch Mazda 6e Video auf Hold, weil ich immer noch in Klärung bin wegen den Ladethemen. Ah. Der hatte bei mir sehr wilde Verbrauchswerte. Kommt hoffentlich in den nächsten Wochen hier auf dem Kanal oder bei mir auf dem Kanal. Weil da waren echt Unstimmigkeiten, was Ladewerte und...
Welches Modell hattest du? LFP-Akku?
Ja, ein LFP-Akku, ja. Und es war einfach problematisch. Ich bin der Sache sehr tief auf den Grund gegangen und dann auch mit Mazda im Austausch gewesen. Wir können ja bald den CX-6e, also das SUV davon, der sollte ja dann hoffentlich die neue Software haben. Schauen wir mal, was der dann kann.
Ja. Ja.
Pressefahrzeuge dürfen wir im Schnitt 2 Wochen fahren.
Porsche eine Woche.
Porsche eine Woche, genau.
Zum Beispiel
Sika auch nur eine
Woche. Sika auch nur eine Woche. Das ist aber deswegen bei Sika zum Beispiel, die haben nicht so viele Fahrzeuge da und viele Anfragen. Deswegen müssen die Termine enger takten. Bei Porsche ist das immer schon eine Woche gewesen. Glaubt ihr, MG schafft es, den MG Go ab 27 preislich wirklich unter 20, 25 zu drücken und dem Renault 5? Ja, könnte sein. Ja, könnte sein. MG Go. Ich
hab gar kein Gefühl, weil
MG Go ist das, was die vorgestellt haben in England, in diesem Festival.
Dieses Konzept.
Der sah richtig geil aus, oder? Der sah mal richtig genial aus.
Ich dachte, das ist ein Mini Cooper.
Ja, wirklich. Aber besser als Mini, schöner. Ja, ich bin natürlich gespannt, wie die Serienversion am Ende aussehen wird. Lassen wir uns mal überraschen. Aber MG scheint auf einem richtigen Weg zu sein. Wirklich.
Das wäre echt krass.
Wenn ja, das wäre mega, Mann.
Was haltet ihr von BYD Dolphin Surf? Ich habe mir einen bestellt in der höchsten Ausstattung. Er wird unser Zweitwagen. Für einen Zweitwagen komplett fein. Also
ja, absolut.
Für Zweitwagen super.
Absolut.
Preis-Leistung. Designmäßig finde ich ihn sehr... Krass, wie laut dieses Fahrrad.
Was war das, mein
Fahrrad.
Echt?
Nochmal. Ich finde, designmäßig muss er einem gefallen. Das ist entweder also hopp oder top. Das ist definitiv. Aber wenn das zusagt, dann ist es ein gutes Auto für den Preis, den die teilweise mit den Rabatten aufschlagen. Da
absolut. Gutes. Ich bin den schon lange nicht mehr gefahren. Ich habe den erst das letzte Mal gehabt, wo wir mit Kia...
Bei dieser Rallye, die Eco-Rallye.
Ja, genau.
New Mobility
Rally. Park. Genau, ist schon 2 Jahre her. Ich muss mal... BYD ist sehr lange her, dass ich ein BYD hatte.
Als Testwagen?
Als Testwagen. Aber momentan komme ich auch schlecht. Ich will sehr gerne den Atto 3 Evo noch testen, würde ich gerne testen. Aber ich komme nicht dazu, Leute. Irgendwie fehlt mir die Zeit. Der Tag hat viel zu wenige Stunden
momentan. Hat doch vorhin jemand geschrieben, warum wir meinen, dass der Atto 3 Evo so schlecht überall oder so wenig repräsentiert wird im Vergleich zum ID3 Neo. Also zum einen, die kamen jetzt auch nicht unbedingt mit Anfragen, wollt ihr mal einen testen, sondern es gab die Fahrveranstaltung und fertig. Und dann ist halt auch Atto 3 Evo, ja, weiß ich nicht.
800 Volt. Also,
ja, der nutzt ja auch nicht ganz 800 Volt, aber es hat mehr als 400 auf jeden Fall. Du hast diesen riesen Frunk, die haben ja die komplette Architektur geändert, von Front auf Heckantrieb, da ist ja echt viel passiert.
Google-System.
Google also ist wirklich eigentlich gut, aber irgendwie, ich glaube, der hat ja auch einen guten Preisaufschlag bekommen, fand ich. Also der ist ja,
weiß ich nicht.
Wir hatten uns damals im Podcast gehalten, dass du meinst, naja, für 30.000, da war der, glaube ich, aber bei über 40.
Oh.
Und ich glaube, ja, genau das war die Reaktion.
Oh, okay.
Und ich glaube, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob der so auch attraktiv für ID3-Vergleiche ist oder halt auch im Leasing, da weiß ich nicht, wie die Konditionen sind.
Oh, Xiaomi. Xiaomi SU7 und YU7 nächstes Jahr in Deutschland.
Ja.
Kann sein.
Ganz sicher.
Aber das wird eine Nischenmarke bleiben. Die werden jetzt nicht groß aufrollen hier, das glaube ich nicht.
Also ich denke, dass sie definitiv nächstes Jahr starten. Ich war ja letztens mit dem unterwegs für so ein Konzept, als sie es in Barcelona vorgestellt hatten.
Stimmt.
Und da hieß es definitiv Marktstart nächstes Jahr in Europa. Seitdem nichts mehr gehört.
Mhm.
Aber mal schauen. Also ich denke... Wenn die Preise hinkriegen, wie sie in China sind und diese also der SU7 kostet ja irgendwie ab 30.000 Euro da drüben. Wenn die das hier hinkriegen, das wäre krass. Kriegen die natürlich nicht hin.
Nein.
Deswegen,
ich denke, der wird hier so ab 55 starten.
Die Frage ist halt, wie sie Händlernetz aufziehen. Die typischen Fragen wie bei allen Chinesen, ne? Das ist halt da das Thema. Jonas, wie lange ist der i5 noch geleased? Würdest du aus heutiger Sicht genauso wieder entscheiden?
Ja, gute Frage.
Ist echt eine gute Frage. Der ist seit November letzten Jahres bis November nächsten Jahres. Das heißt jetzt gerade mal die ersten
7, 8 Monate.
Noch kein Jahr vorbei. Manchmal fühlt sich an, als hätten wir ihn schon länger. Ich muss ehrlich sagen, ich bin super zufrieden mit dem. Ich liebe dieses Auto. Jedes Mal, wenn ich mit einem anderen Auto heimfahre, den in der Einfahrt stehen sehe, denke ich mir, was ein gutes...
Also 5,4 Meter.
5,6 Meter.
5,6 Meter.
Dann ist 5,7.
5,7, ja.
Ich bin jetzt mal, was ein geiles Auto. Also ist einfach, ich finde den richtig optisch
ja,
gut. Klar, nach diesen 2 Wochen mit dem iX3 denke ich mir, manchmal im Innenraum wäre schon cool, das Neue zu haben.
Mhm.
Aber... Der ist halt auch, was Fahrkomfort und so angeht. Das hat auch letztens jemand kommentiert beim iX3-Video. Finde ich deutlich attraktiver als ein iX3. Du merkst halt diese Fahrzeugkategorie drüber durch die 5 statt der 3. Deswegen bin ich auch sehr gespannt auf den iX5, wie der sich fährt. aber ich finde den super. Also ich finde auch, wenn du heute ein Leasingangebot findest für den i5 und du bist mit den technischen Daten, mit der Akkugröße und so zufrieden, gibt es kaum einen Grund, den nicht zu nehmen. Jetzt auch im Sommer und wie teilweise bei Überlandfahrten meine 16 als Verbrauch gesehen. Das ist auch ganz cool.
Weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Auf den i3.
Ich dachte jetzt auf den i4 Cabrio. Den
nee, ja, sowieso.
Na, jetzt aber.
Z4 Nachfolger, aber der...
Nein, ist es ja nicht. Ich habe dir doch L-König-Fotos geschickt vom i4 als Cabrio, der ja anscheinend auch als Elektro-Cabrio dann kommt.
Ach so, war das kein Z4 Nachfolger?
Nein, das war ein i4.
Ah.
Das war quasi neue Klasse i3 als i4 und dann als Cabrio.
Oh, geil. Das noch besser.
War ein L-König.
Boah, geil. Weil ich hatte ja zwei... Ich hatte ein Z3 und zwei Z4. Als Cabrio, als Roadster. Ich liebe ja Cabrios, aber elektrisch bis auf MG kam ja da so gut wie gar nichts. Ne? Und was ich aber sagen will, i3 freue ich mich am meisten, sobald mein Händler den hat, wird das Ding getestet, Leute. Auf jeden Fall.
Da anschließend i3 Touring wissen wir noch nichts. Wir haben auch die R-König-Bilder gesehen, freuen uns sehr drauf. Ich vermute nicht vor nächstem Jahr. Wäre jetzt so mein Guess. Und hier finde ich eine coole Frage von Evonix, der ja schon ein T-Shirt gewonnen hat heute. Was macht für euch eine gute Fahrveranstaltung aus? Was war Zeit. Bis jetzt eure beste Erfahrung, der Hersteller, der groß aufgefahren hat? Und was war der größte Flop?
Groß auffahren? Nein, ist uns völlig egal. Wir als Content Creator legen Wert drauf, dass wir genügend Zeit mit den Autos haben. Dass wir vor allem Dingen, wisst ihr, was ich am meisten hasse und du auch, du steigst morgens um 8 Uhr aus dem Flieger, weil du schon seit 3 Uhr nachts unterwegs bist und den Flieger nehmen musst. Dann hat der Hersteller am Flughafen schon eine Lounge gemietet. Du kriegst da ein Briefing, so halb im Koma. Und dann kriegst du den Schlüssel in die Hand gedrückt am Flughafen in Spanien, in Malaga, in Malta, in Schlag mich tot, sonst wo. Und dann sagen die, hier hast du 3 Stunden, dann gibt's Mittagessen und dann kannst du nochmal 2 Stunden fahren. Dann tschüss, ab die Post.
Weil du dann nicht im fancy Hotel schlafen kannst. Nein, Spaß. Aber das Wichtige, also für mich, die beste Fahrveranstaltung ist, wenn du mindestens 2 Tage mit dem Auto hast.
Und das kann Audi am besten.
Und die Übernachtung dazwischen ist. Warum? Du sammelst am ersten Tag schon mal Eindrücke. Für mich ist eine Fahrveranstaltung genial, wenn du am ersten Tag nur fahren kannst. Und meine Videos, ihr kennt sie, sind halt relativ aufwendig. Das heißt, ich brauche viel Zeit zum Filmen. Wenn ich eine Fahrveranstaltung von 2-3 Stunden habe, dann ist eigentlich 80% der Zeit Filmen. Und dann sind so 20% entweder Akku leer fahren oder irgendwo noch ein bisschen Fahreindruck sammeln.
Bei mir 90% fahren.
Genau. Und diese Mischung zu haben, zu sagen, den ersten Tag sich wirklich nur aufs Fahren konzentrieren, Eindrücke sammeln und dann im nächsten Tag gut sortiert, vielleicht auch am Abend ein bisschen aufgeschrieben, ein bisschen geclustert, im nächsten Tag gut sortiert, was rüberbringen zu können. Einen richtigen Erfahrungswert und nicht dieses, ihr merkt ja auch in den Videos, ist es gerade ein Ersteindruck, der in die Kamera gesprochen wird oder ist es ein gesammelter Bericht? Das sind ja 2 komplett verschiedene Sachen. Das eine ist, ich setze mich mit euch gemeinsam ins Auto und ihr erfahrt genauso wie ich. Ich sage, oh, der lenkt aber direkt.
Genau.
Oh, der lenkt aber direkt.
Oh, der verbraucht aber
genau,
viel.
Genau.
Oh, und so weiter.
Oder du hast es halt zusammenfassend und du kannst es anders berichten. Und das macht es für mich aus. Und vor allem, wenn dann diese Abendveranstaltung, die immer dabei ist, mit irgendeinem riesen Abendessen, das keiner braucht, und dann noch einem coolen Hotel, wenn das dazwischen ist, weil du dann schon mal Fragen, die aufgekommen sind, am Abend stellen kannst und nicht, manchmal hast du es ja Fahrveranstaltung, dann rufst du irgendwie noch zwischendurch einen Pressesprecher an, weil du noch 2 Fragen hast, die gerade aufgekommen sind. Wenn du das gebündelt am Abend fragen kannst, vielleicht noch einen Experte dabei hast, der dir aber nicht so aufbiedernd alles erzählen will, was er weiß, sondern der wirklich fragt, hey, hast du Fragen? Und dann auf das eingeht, was du an Fragen stellst.
Und diese ganzen 5-Sterne-Hotels, Leute, glaubt uns doch. Du siehst dieses Hotel nur zum Schlafen und zum Duschen. Mehr nicht.
Ja.
Mehr nicht. Ist auch egal. Jonas, nur einmal, wir hatten bis jetzt in all den Jahren nur einmal die Gelegenheit, 2 Stunden ins Pool zu gehen.
Ja, auf Teneriffa,
weißt du noch?
Mit Audi, weil natürlich die Zeit dort war.
Die Zeit war
weil
da.
Weil du aufgrund der Flüge auf Teneriffa einfach immer 2 Übernachtungen hast, weil die Veranstaltungen sonst schwierig zu takten sind, weil nur einmal am Tag ein Flugzeug geht.
Genau.
Und dann müssen die dir 2 Übernachtungen geben und dann hast du ein bisschen mehr Zeit. Und dann haben wir auch mal kurz 5 Minuten im Pool geplanscht.
Es ist alles andere als ein Vergnügen. Es hat natürlich seine schönen Seiten. Erstens siehst du Kollegen, die du gern hast, die du nicht gern hast. Die legen wir mal beiseite.
Siehst du auch.
Ja, genau, die sieht man leider auch. Hoppala, jetzt fliegt hier alles rum.
Wind.
Und man sieht andere Orte, ja, aber du siehst meistens Flughäfen von innen. Und dann siehst du ein Shuttle, wo du dann teilweise, wenn du Pech hast, 2 Stunden geschuttelt wirst mit 7 anderen YouTubern, Journalisten,
du so weißt du, durchgeschüttelt
und dann hast du so einen Fahrer, der geht mal so in die Kurve. Also nein, das ist Meckern auf hohem Niveau.
Halbtags noch die Tour de Monaco. Was ich glaube ich noch
wichtig. Wir beschweren uns aber nicht.
Nein, was ich wichtig finde zu betonen, diese Veranstaltungen sind meistens trotzdem um die Printjournalisten herum gebastelt.
Ja, und
du
leider.
Siehst es, du kommst manchmal abgestresst. So, es heißt 18:30 ist Autorückgabe und dann heißt es auf einmal, dann kommen wir irgendwie eine Viertelstunde zu spät. Und dann siehst du aber, wie Kollegen dir im Bademantelgefühl entgegenkommen, weil sie schon fertig sind mit der Pool-Session, weil sie halt nur aufschreiben mussten und sich ein paar Gedanken gemacht haben. Und ich verstehe schon, dass man denen so ein einfaches und ein einfach gestricktes Leben wie möglich halten will. Aber ganz ehrlich, manchmal wäre es ja schöner, du sitzt irgendwie am Abend kurz zu einem Essen, es kommt Eingang, serviert, fertig, du gehst wieder, anstatt dass du dann noch 3 Stunden manchmal an einem Tisch mit Leuten, die du entweder nicht kennst, die dich nicht mögen oder die mit denen nicht sprechen wollen, gezwungen bist, irgendwie 5 Gänge nacheinander dir zeitlich abzuservieren, wo du nicht mal jemanden von den Herstellern da hast, um mit denen zu quatschen. Und das ist alles Meckern auf höchstem Niveau, relativiert es überhaupt nicht, aber weil die Frage da war, was für uns eine gute Veranstaltung ausmacht, die ist einfach um unser Arbeiten herumgestrickt. Mhm. Die sagt zur Not auch, hey, wenn du abends später kommst, ist fein, bestell dir irgendwas anderes zu essen, wir haben da vollstes Verständnis für, geh nicht mit zum Dinner, Hauptsache du kannst hier dein Zeug machen. Oder genau. Hersteller, die mega viel Wert aufs Licht legen. Wie Opel letztens bei dem neuen
Astra. Die bieten die eine Nachtfahrt.
Die einfach sagen, hey, und heute Abend machen wir nochmal eine Nachtfahrt, wer möchte. Finde ich doch cool.
Hatten wir damals mit dem Audi auch.
Genau, als wir beim Q3 waren. Da hieß es, hey, und heute Abend ist nochmal eine Nachtfahrt, ja. Da könnt ihr das Licht erleben. Ja. Mega. Ich will doch genau das erleben, was ein Auto auszeichnet. Absolut. Und das auch, ich hatte das eine Mal, das bei Audi, hatte ich noch angefragt, gibt es Nachtfahrt? Da hieß es, schau, das Programm ist schon aufgelistet. Geil. Dann denkst du, ja, die denken mit. Ja. Die wissen natürlich ihr Auto, die wissen, was können wir gut präsentieren, dann machen die das natürlich auch. Aber die wissen auch auf der anderen Seite, was brauchen diejenigen, die es zeigen wollen.
Und ich verstehe diese Kritik nicht. Manchmal sehe ich unter den Kommentaren, ja, gleichzeitig kommen von einem Auto 80 Videos von 80 verschiedenen. Ja, es werden natürlich viele eingeladen, aber ihr sucht euch doch am Ende nur diejenigen aus, denen ihr gerne zuhört, deren Meinung ihr gerne wissen wollt und so weiter und so fort. Und die anderen lässt ihr einfach liegen. Ne? That's it. Ihr müsst doch nicht alle gucken. Es reicht, wenn Jonas und ich geguckt wird.
Jetzt nochmal, Evonix, noch eine Nachfrage. Und wie findet ihr Cover Drives? Da verweise ich gerne auf den letzten Podcast, weil wir haben sehr ausführlich drüber gesprochen in der letzten Episode und haben drüber gesprochen, warum ich Cover Drives gar nicht so schlecht finde. Hör da gerne rein, da ging es darum, dass du ja oft Autos bestellen kannst, noch bevor wir sie offiziell fahren können. Und da gibt ein Cover Drive schon mal einen ersten Eindruck. Das kann man, glaube ich, so ganz gut zusammenfassen.
Ja, ich bin aber immer noch kein Fan von dieser Salami-Taktik.
Aber hört euch da gern die Episode voll an. Also, weil es ist ja wirklich, da sind wir sehr ausführlich drauf eingegangen.
Genau.
Wisst ihr schon, wann ihr den A2 e-tron fahren könnt oder den Ioniq 3? Ioniq 3, Anfang Oktober, A2 e-tron, wissen wir nicht, da ist die statische Premiere jetzt erst mal Ende des Monats.
Genau.
Für uns im Studio, keine Ahnung, wann ihr das sehen dürft, da weiß das Embargo nicht.
Ich meine, der Chris durfte ihn ja schon fahren, Coward, ne? Wir dürfen ihn dann unfoliert zeigen in der Endversion. Mit den Displays und so weiter, wovon wir aber 100% ausgehen können, 1:1 identisch wie beim Q4, vielleicht minimal was anderes.
Dein Bro, Xpeng P7 Plus Fahrer, fragt, Tarek, meinst du, dass der P7 Plus bei der Navigation auf Google Maps umgestellt wird und die Satellitenansicht bekommt wie der L03?
Würde mich nicht wundern, wenn das passieren würde, ja, um das zu vereinheitlichen, weil Xpeng, die Hardware kann es, um das mal vorweg zu nehmen, die Hardware kann es. Wird es kommen? Würde mich nicht wundern, wenn es kommt in den nächsten 6 Monaten. Doch, doch. Meinst du, ob es dann aber besser wäre, weiß ich nicht. Weil ich bin jetzt mit der eigenen Navikarte und der Navi-Führung und jetzt sehr zufrieden ja, aber eigentlich.
Zum Beispiel die Staudaten und sowas ist doch cool zu haben.
Hast du doch auch so?
Ja, aber ich dann ja nochmal nochmal aktueller und neuer. Also nochmal fundierter.
Weil
es nutzen ja mehr Leute Google Maps als Xpeng.
Ja, aber ich habe ja immer mein Android-Auto verbunden. Und ich switche immer zwischen Google Maps und Autonavi immer hin und her. Bei jedem Fahrzeug.
Vergleich quasi.
Genau, um das mal zu vergleichen. Hey, Route, noch 300 Kilometer. Wie führt der mich? Wie führt der mich? Zeigt er mir die? Und beim Xpeng zumindest sind alle Staus und Verkehrsdaten immer aktuell gewesen bis jetzt. Auch bei vielen anderen Autos.
SP3W Donk hat eine Frage gestellt, die danach gelobt wurde als gute Frage. Da müssen wir hier vorlesen. Sind die Mitarbeiter der Hersteller bei Presseveranstaltungen aussagefreudig oder lesen die euch die Pressemitteilung bei Rückfragen vor?
Unterschiedlich.
Es ist echt eine Mischung. Manche sind so gewieft, dass sie dann sogar teilweise so eine Art Telefonjoker haben. Ich hatte schon oft Veranstaltungen, da hieß es, ja, wir rufen beim Hersteller an. Also gerade bei Importeuren hast du es oft. Da heißt es dann, wir rufen noch mal kurz eine Zentrale an und dann kriegst du echt eine Stunde später dann eine Info. Manchmal, gerade statische Premieren, manche Pressemitarbeiter kriegen die Infos auch eine Stunde, bevor sie hinkommen. Also gerade, wenn du einen Importeur hast. Ne? Das ist ja immer ein Unterschied, ob du wirklich mit dem Hersteller arbeitest oder mit einem Importeur. Zum Beispiel Kia, Hyundai, Renault, das sind ja in Deutschland alles nur Importeure. Während jetzt ein VW und ein Audi ja der Hersteller tatsächlich sind. Das heißt, du hast ja von der Ansprechpartner-Hierarchie schon mal ganz andere Personen, weil das ist dann der Bauteil oder der Fahrzeugverantwortliche A2 jetzt in 2 Wochen statt Pressesprecherclub Europa.
Also mal Audi und Volkswagen. Da sind die Pressesprecher immer sehr fit. Du hast immer einen Spezialisten vor Ort, einen Akkuspezialisten, ein Produkt Sprecher, ein, keine Ahnung, sonst was, ne? Einer, der sich mit der Software auskennt. Du hast die Möglichkeit, die Leute zu fragen, zu interviewen. Ich zum Beispiel, wenn ich die Gelegenheit habe, schnapp mir die Leute immer vor die Kamera und frage die dann. Das kriegt ihr ja selber immer mit. Und Audi und Volkswagen machen das immer ziemlich gut bis jetzt. Bei den Importeuren, da wird es teilweise schwierig, wie Jonas schon gesagt hat. Du kriegst ein Briefing. Du kriegst die Pressemappe vorher und dann musst du halt auch mal selbst fragen, ne? Hey, wie ist es damit? Wie sieht es mit der Anhängelast aus? Wie sieht es mit der Stützlast aus? Weil das dann in der Pressemappe zum Beispiel nicht drinsteht. Und Thema Preise. Wir haben zum Beispiel Drehs. Da darfst du das Video aber erst in 4 Monaten veröffentlichen. Haben wir jetzt mit ID.
Oder die Hersteller haben manchmal zu einem anderen Zeitpunkt andere Infos. Als du zum Beispiel in Hamburg warst bei Volkswagen, wusste VW selber noch nicht, weil die Veranstaltung an sich über mehrere Wochen ging, warst du am Anfang der Veranstaltung, wusste VW noch nicht die Preise. Ich war am vorletzten Tag, glaube ich, konnte jeden Centbetrag von Ausstattungen rausquetschen und habe zum Beispiel beim ID Polo noch mal ein extra Video nur zu Ausstattungspreisen gemacht.
Genau.
Und das war ein eigenständiges Video, weil ich so viele Preisinfos bekommen habe. Das konntest du gar nicht, weil die es selber zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten. Das heißt, manchmal bist du auch davon abhängig, was die selber schon in Erfahrung gebracht haben. Weil da arbeitet ja ein Vertrieb, ein Marketing, eine Kommunikation, ein Produkt. Die arbeiten ja alle Hand in Hand, bis dann zum Marktstart irgendwann ein Produktpreis und natürlich auch die Ausstattung entstehen.
So.
Meint ihr, der A2 wird ein Erfolg?
Könnte sein. Es ist, Leute, lasst uns ehrlich sein. Es ist ein ID3 Neo, ein Cupra Born, ein Q4, anders verpackt. Es ist die gleiche MEB Plus Plattform. MEB Plus ist die neue Software-Generation eigentlich.
Ja, es ist aber auch die neue Plattform-Architekt-Generation.
Ja, ist egal. Auf jeden Fall ID3 Neo, Cupra Born 1:1 technisch, Ladetechnik gleich, 400 Volt Technik, 10 auf 80 in 27 Minuten, 105 kW DC. Hört sich jetzt auf dem Papier sehr wenig an, aber die Ladekurve haben wir beim Raval gesehen in Spanien. Die Ladekurve hält sich ja bis 80% sehr gut. Müssen wir mal abwarten. Aber so an sich gefällt er mir schon mal. Ne? Er scheint was anderes, was Frisches zu sein auf jeden Fall. Kommt drauf an, was er kosten wird.
Und was die Leasing-Konditionen sind, gerade bei Audi.
Kilometerfresser Community-Treffen.
Ja, haben wir noch nichts ausgemacht. Ne? Wir wollten wieder eins machen. Aber haben
und zwar, wir würden das höchstwahrscheinlich in Zusmarshausen machen wieder.
Ja.
Ne, wenn ich mal da unten bin, irgendwo in der Nähe. Oder hier. Hier in der Hütte.
Wir machen hier so ein Würstchenstand
auf. Genau. Wer weiß.
Wir dürfen nicht verraten, wo die ist, wenn wir mal wieder einen Podcast aufnehmen. Wir müssen wieder hierher kommen. Nicht, dass die Leute dann hier so Schlange stehen. Was ist euch lieber bei den Veranstaltungen, fragt Florian, ein voll ausgestattetes Auto oder lieber eins mit weniger Ausstattung? Ganz ehrlich, ich hätte gern beide da. Ich
liebe es,
wenn du auf einer Veranstaltung bist, wo beides zu sehen ist. Ja, eine Vollausstattung ist immer nett, weil du siehst, was hat sich das Design, der Hersteller, wer auch immer damit gedacht. Aber eine Basis zu zeigen ist auch cool, weil dann zeigst du einfach, hey, was kriegst du denn, wenn du wirklich nichts ausstattest? Das hat VW sehr gut gemacht, hat auch Audi mit dem Q4, die hatten auch eine Basisversion da. Und das nimmt immer mehr zu. Während Corona, da haben wir ja mit YouTube eher gestartet oder mit Autos eher gestartet. Wir haben das nicht so mitbekommen, und da gab es immer mal Testwegen, die auch Basisausstattungen hatten, einfach weil es keine Top-Ausstattungen gab. Und seitdem, glaube ich, gehen die Hersteller auch ein bisschen den Weg, das immer mal mit anzubieten.
Ich würde mich auch freuen, dass die Presseabteilungen Testwegen anbieten in der nackten Basis.
Das ist super selten. Ne? Du hast bei VW mal einen ID3 als pur. Also es ist wirklich, den musst du fast anfragen. Oder auch bei Kia war es so, da hatte ich den EV9 angefragt als Basisausstattung. Und dann hat der Sebastian von Kia zu mir gesagt, hey, wir bestellen einen, weil noch 1-2 andere Anfragen und deine waren. So nach dem Motto. Also wirklich so, die müssen auch selber gucken, wie es dann funktioniert.
Geht die wieder aus? Nee, ne?
Nee, funktioniert alles.
Okay.
Sarah schreibt nur, man hört euch knabbern.
Oh, Tarek. Tarek. Wir haben gleiche Sonnenfinsternis, aber keine Spur davon. Ich spüre da nichts.
Du darfst auch nicht
von.
Hingucken, es ist ungesund. Schau nicht hin, guckt, nehmt euch eine Brille, das ist wichtig. Wir sind jetzt hier schon bei deutlich über anderthalb Stunden, was wir eigentlich vorgenommen hatten. Wir müssen noch ein T-Shirt verlosen, Tarek. Das müssen wir jetzt irgendwie noch machen.
Okay,
wir haben
jetzt
eine XL übrig. Was war Tareks erstes E-Auto? Wer es zuerst reinschreibt, der kennt's. Eine XL, schwarzes, die Kilometerfresse.
Okay, was war mein erstes E-Auto von Nas und von mir? Komm.
Jetzt aber.
Ihr wisst es, Leute. Komm. Unser erstes E-Auto, den haben wir damals abonniert.
A2 soll ab 38.400 Euro starten mit der kleinen Batterie. ID3, Stefan Hellwig.
Stefan. Zeigt
zumindest mir als erstes an, ne?
Ja. Stefan Hellwig.
Schreib mir bitte auf Instagram.
Guck mal, wie viele das aber wissen, krass, ne? Geil. Ja. Ihr seid die Besten, Mann.
Ich habe also vorhin gewartet, was mein letztes war. Ne? Ich habe sofort an das Model Y Performance gedacht. Ich habe den EV9 voll ausgeklappt.
Ja. Ich hatte den EV9 im Kopf, aber.
So,
Stefan also, Hellwig.
Stefan Hellwig, du hast ein T-Shirt in XL gewonnen. Bitte mir auf Instagram schreiben. Und damit sind alle vier weg. Warte, ich halte mal die Kamera, vor allem für diejenigen, die jetzt später das reingeschaut haben. Das hier ist das Die Kilometerfresser T-Shirt. Und schreibt gerne noch mal rein, hättet ihr da Bock drauf, dass wir das irgendwo anbieten? Also. Ja. Ich arbeite ja mit Retro Shapes zusammen, die haben das jetzt auch entworfen für uns. Sieht schon cool aus, ne?
Ich sehe schon ziemlich alt aus, ne?
Ah, ich kann ja sein, die sollen die Haare nicht ganz so grau machen.
Und meine Zähne waren schon lange nicht mehr so weiß.
Jetzt aber. Aber das geht auf jeden Fall raus an jetzt Stefan als Letzten. Vielen, vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Der hat das den nicht gemacht, was? Ah, okay. Jemand hat I3 geschrieben.
Wenn Treffen wäre eine Ausstellung von... Ja.
Was? Eine Ausstellung von?
Eventuell eine Idee.
Aber was für eine Ausstellung von Autos ist das?
Ja, genau.
Ja, es ist halt immer das Thema, wenn du das halt mit Herstellern versuchst zu organisieren, die müssen dann oft über Händler gehen, müssen gucken, wo sie das irgendwo machen können oder so. Das ist immer schwierig. Also.
Puh. Das T-Shirt zu kaufen wäre genial.
Wir überlegen uns bis nächste Woche mal was. Ich quatsch mal mit dem.
Vielleicht
mit
machen dem wir Vincent. So eine Kleinserie von 300 Stück.
Nein, das Coole ist ja dadurch, dass es ja lokal produziert wird am Chiemsee, das ist ja auch bei meinen T-Shirts so, die werden ja nicht vorproduziert. Mhm. Du bestellst eins und dann wird es erst genäht. Das heißt, du hast keine Lagerhaltung und so. Vielleicht können wir das sogar irgendwie anbieten.
Ungelogen, super Qualität.
Ist schon gut, ne?
Mega, Mann.
Ist auch nicht so groß, ist schön gestickt, ist einfach ganz cool.
Also, ich bin echt baff.
Geil. Vielleicht kann er das über seinen Shop monitoren. Wir gucken mal. Wir gucken, dass wir es zum einen verhältnismäßig in einem Rahmen preislich hinbekommen, weil das natürlich mit der Qualität immer eine Sache ist.
Carsten, das Thema Inspektionen bei einem E-Auto. Also ich mache ja meine allen Gebrauchtwagen-Checks und Erfahrungsberichte. Zumindest versuche ich immer, da die Frage zu stellen. Und da habt ihr wirklich genug Content oder genug Input, was das angeht, was Thema. Ich habe ja gestern mein Cupra Born Video veröffentlicht mit dem lieben Frederik, der gerade im Urlaub ist übrigens. Viele Grüße an dieser Stelle. Der erzählt dir auch von seinen Inspektionskosten. Immer wenn ich die Möglichkeit habe, frage ich nach den Inspektionskosten. Bei einem Pressefahrzeug, den es ganz neu gibt, da gibt es noch keine Zahlen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, du fragst es. Wir sind ja immer, also oft ist zusammen in Briefings auch veranstaltet. Da ist es immer witzig, weil ich dann auch immer mitbekomme, was Tarek so fragt. Und er kriegt mit, was ich frage. Und Tareks Frage ist zu 99%. Und Serviceintervall und Servicekosten. Selbst die Hersteller wissen es manchmal bei Fahrveranstaltungen noch nicht. Also wir sind da wirklich dran und fragen auch. Deswegen.
Ich finde das auch wichtig. Serviceintervall bei einem Elektroauto. Wer jährlich den Kunden in die Werkstatt ruft, das ist in meinen Augen sehr kundenunfreundlich und Xpeng gehört dazu. Das ist ein großer Kritikpunkt an dieser Stelle, was ich auch immer sage. Trotzdem war es kein K.O.-Kriterium aufgrund von anderen Gründen. Aber jährliche Inspektion bei einem E-Auto, Jonas, ist doch
Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Es ist natürlich für einen Hersteller gerade wie Xpeng, wenn du neu startest, auch ein gutes Indiz zu gucken, wie sind die eigenen Autos in der Flotte, ne, um das ein bisschen zu überprüfen, auch an der Qualität zu arbeiten. Aber ja.
So.
Tarek, eine Frage noch, oder? Suchen wir noch was? Jemand hat gesagt, die T-Shirts sollen bitte auch in größer als XL.
So, wir sammeln die letzten 5 Fragen. So, aber gute Fragen jetzt. Kommt, Leute.
Die letzten fünf. So. Haben wir hier oben?
Ohne Serviceintervall geht nicht, Leute. Ich meine, nee. Mach es doch wie Cupra oder Volkswagen alle 2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung. Da bin ich voll dabei. Da sollte schon einmal drüber schauen. Bin ich der Meinung. Wie sieht's aus mit dem Fahrwerk? Wie sieht's aus mit den Bremsen? Sind alle Schrauben noch dran? Du weißt ja nicht, wo einer wie fährt. Mit Salz, Schneesalz oder Sand oder keine Ahnung was. Weißt du, da sollte schon einer, wobei dafür gibt es ja den TÜV, werden jetzt viele sagen.
Ja.
Alle 2 Jahre. Naja. Ich weiß.
So, habt ihr eure Brillen für die Sonnenfinsternis dabei? Natürlich nicht.
Wie seid ihr Freunde geworden? Ja, durch die Fahrveranstaltungen.
Ja.
Das erste Mal, wo wir uns gesehen haben, war in
Göteborg bei Sika.
Göteborg bei Sika ist schon 3-4 Jahre her. Vier Jahre.
Das erste Mal gesehen, so ein bisschen über den Weg gelaufen, so, hey, wer bist denn du? Guten Tag, Servus. Und dann haben wir uns immer mal wieder gesehen.
Das ist halt diese Aura, diese Elektrizität, ne, was es gibt. Ich habe ja auch ein Gespür mittlerweile für Menschen. Ich habe ein starkes Gespür und ich merke sofort, das ist einer mit einem guten Herz. Das ist einer, hältst du dich mal lieber fern. Ne? Gibt's auch? Gibt's auch?
Aber ich glaube, dass genau das das auch ausgemacht hat und dass wir direkt gemerkt haben.
Gegenseitig.
Ja.
Ja, genau. Absolut. Absolut. Ich bin sehr froh, dich kennengelernt zu haben.
Ne? Ich auch. Ich glaube auch, dass wir durch den Podcast auch nochmal mehr Zeit miteinander verbringen mussten, notgedrungen.
Und wir teilen viele Geheimnisse. Er weiß ganz genau, was ich an einem Partner verdiene. Ich weiß, was er an einem Partner verdient mittlerweile. Also wir teilen viel Privates, wir chatten, wir sagen, also das Vertrauen ist auf sehr, sehr großem Niveau.
Ja. Ja, und ich glaube, das ist so, zumindest in der Branche, bei niemandem sonst.
Nee, und die Branche ist mir egal, auch wenn ich jetzt mit YouTube aufhören würde, würde unsere Freundschaft weitergehen.
Ja, das ist cool. Und das ist das Schöne, jetzt kennen vielleicht viele von euch, aber dass man über den Job Freundschaften gewinnt, die nicht am Job hängen.
Richtig.
Dass man auch mal über andere Themen sich mal austauscht und nicht nur immer jobbezogen. Das ist schon echt cool.
Genau. Und ganz ehrlich, wenn wir beide gleichzeitig mal ein Auto haben, dann sprechen wir uns auch mal ab, wann sollen wir online gehen. Da will ich nicht vor ihm online gehen oder er fragt mich, hey Tarik, wie sieht's dann und da und so aus? Wir sprechen uns auch ab. Ist halt so, ne? Ich finde, das gehört sich auch so. Ne? Deswegen. So.
Jemand hat geschrieben, eCanball 2022. War das da? Da haben wir es, glaube ich, kurz gesehen. Da wart ihr aber an irgendeiner Challenge musstet ihr machen und da habe ich es nicht hingeschafft. Also von dem her, das war so. Da waren wir ganz weit.
Du warst mit dem Renault Megane da.
Ja, genau.
Da wollten
wir uns sehen, aber ich glaub, da hast du mir noch
Wer geschrieben. War das? Wer hat das geschrieben? Stefan? Woher weißt du das denn, Stefan?
Ich glaube, da warst du noch. Da hast du mir danach noch geschrieben, schade, dass wir uns nicht getroffen haben. Irgendwie so war das, glaube ich, aber da kam es einfach nicht zusammen.
Stimmt.
Sarah schreibt in Welt. Das war damals, da habt ihr uns eine Challenge in Welt gemacht. Wir haben mit Renault gemeinsam da teilgenommen.
Stimmt. Ja, jetzt wurde Stefan das geschrieben hat. Tarik, hast du keinen Kontakt mehr zu Jens? Natürlich habe ich noch Kontakt. Ja, was heißt Kontakt? Also so regelmäßigen Kontakt, ehrlich gesagt nicht. Aber immer, wenn wir uns sehen, sind wir sehr gut miteinander. Wir unterhalten uns, wir reden. Manchmal schreibt er mich auch mal an, aber selten. Irgendwie ist man sich auseinandergelaufen, aber es ist absolut nichts Böses zwischen uns. Auf keinen Fall, Leute, wirklich nicht. Seine Familie, die Nasila oder die Maila, also absolut null Probleme mit dem Jens gehabt. Wir hatten mal diese Sendung, genau. Das war eine gute Idee, aber irgendwann kamen dann viele Termine dazwischen. Es ist ein Wunder, ich sag's euch, es ist ein Wunder, dass wir beide jede Woche die Zeit hierfür finden.
Und ihr habt es ja auch gemerkt, dafür haben wir auch dann jetzt mal die Sommerpause eingelegt,
weil
wir gemerkt
gut.
haben, es ist schwierig. Und ey, wir blühen auch wieder ganz anders auf jetzt danach, ne? nach diesem einen Monat. Tat schon echt gut. Wie viele Stunden arbeitet ihr die Woche im Schnitt? Das ist doch eine gute letzte Frage. So mit Arbeit aufhören hier. Du kannst es nicht bemessen, weil...
Haben wir Feierabend überhaupt?
Nein, es ist ja alles Arbeit und das ist halt so, du sitzt...
Das ist ja auch Arbeit, aber auch gleichzeitig keine Arbeit.
Ja, aber ganz ehrlich, du sitzt früh auf Toilette und du gehst Kommentare durch und es ist faktisch Arbeit.
Ja,
es würde ja sonst niemand machen.
Eben.
Also,
eben.
Wir haben ja keine Mitarbeiter, die Community-Management machen.
Genau. Deswegen Kommentare beantworten, beim Laden, beim Schlafen gehen. Ich gehe ins Bett, eine halbe Stunde, bevor ich eindöse, gucke ich noch die letzten Kommentare durch. Da ist einer, den musst du blockieren. Noch ein Idiot, den musst du blockieren. Ein toller Kommentar, den musst du liken. Ne?
Du musst E-Mails schreiben, du musst Videos schneiden. So wie gesagt, ich habe letzte Woche kein Video machen können, kein zweites, weil ich so lange an diesem einen geschnitten habe. Dann hast du gleichzeitig noch andere Videos, die du drehst, wo du filmst, wo du hinfährst, du hast Reisezeit. Es ist wirklich extrem viel, sehr, sehr viel Zeit, die da reinfließt.
Und glaubt mir, Leute, ich habe jetzt so viele Fahrveranstaltungen abgesagt, auch wegen der Türkei-Geschichte absagen müssen. Aber irgendwann ist das so. Ich bin ja auch kein Kanal, der einen Moderator hat, den ich mal als Ersatz irgendwo hinschicken kann. Weißt du? Geht nicht, weil mein Kanal lebt von mir und sein Kanal lebt auch von ihm. Also ich muss, entweder mache ich es oder ich mache es nicht. Und ich habe jetzt mittlerweile gelernt, hör mal, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ich habe nur zwei Hände, du hast nur zwei Füße. Ende. Deswegen.
Hier noch Thomas Schmitz, finde ich ganz cool. Ab wie vielen Views seid ihr bei einem Video zufrieden? Und das ist spannend, weil wir haben vor einem Jahr ungefähr darüber gequatscht und ich weiß, da haben wir gesagt, wenn es fünfstellig ist, ist es gut. Also 10.000 Klicks waren wir zufrieden. Und ich glaube, es hat sich geändert.
Natürlich, so drei, wenn ich schon 30.000 Views habe, so nach einer Woche, ist das für mich okay, ist gut. Mhm. Ne? Aber so nach einer Woche alles unter 30.000 ist nicht gut. Vor allen Dingen mit 120.000 Abonnenten, ich weiß es nicht. Wobei abonnententechnisch darf man das nicht zu sehr in Relation setzen. Doch, kann man schon, aber es heißt nicht, dass automatisch alle Abonnenten deine Videos gucken. Das gilt aber für alle Kanäle.
Ne? Ich glaube, wenn jetzt bei mir reingehen würde, sind es, glaube ich, 80%, die nicht abonniert haben.
Ja, Wahnsinn.
So, das ist schon eine echt hohe Zahl. Ja. Ja, das ist schon krass, wenn du überlegst, nur 20% der Leute, die die Videos schauen, haben überhaupt auf Abonnieren geklickt. Bei mir ist es so, ich bin so bei ab 20.000 zufrieden, dass ich sage, okay, ist ein gutes Video. Ich habe jetzt so in den letzten Monaten vielleicht mal ein, zwei Videos gehabt, die unter 10.000 waren.
Ja,
das kriegt man schon. Dann denkst du so, boah, was hast du da falsch gemacht? Und dann das hinterfragst du richtig. Wir haben das schon oft erzählt, aber du kriegst ja immer dieses Ranking. Wie performt dein Video im Vergleich zu den letzten 9 anderen? Also es ist Platz X von 10. Das kriegst du immer gezeigt. Und wenn dein Video halt unter 5 einsteigt, weißt du, es ist bescheiden. Dann kann es natürlich daran liegen, dass du 5 Top-Videos hattest und das jetzt halt mittelmäßig ist und deswegen rankt sich so krass. Aber wenn du halt diesen Unterschied hast, das merkt man schon.
Und lass uns eins noch klarstellen hier, Jonas. Ganz wichtig, wir haben nicht ein einziges Mal irgendein View gekauft oder irgendeinen Abonnenten gekauft. Man kann das leider tun, heutzutage auf YouTube. Du kannst das auf Instagram sowieso tun. Wir sind komplett zu 100% biologisch abbaubar. Wir sind zu 100%, wie nennt man das? Natürlich, also dieser natürliche Wachstum. Nein, die Kanalzuwachs.
Es ist ein organisches.
Organisch. 100% organisch, Leute. Nichts ist gefaked, weder. Ihr merkt das aber, ein Indiz dafür, ihr merkt das, ein Kanal wächst extrem mit Abonnentenzahlen auf einmal, aber die Views bleiben, die Likes bleiben und die Kommentare bleiben in einem sehr niedrigen Feld.
Und du musst natürlich auch immer die Relation sehen aus Views und Kommentare.
Genau, und Likes. Ist,
du kannst immer so in etwa davon ausgehen, wenn du 1000 Views hast, hast du mindestens 10 Kommentare im Schnitt. Das heißt, bei 10.000 Klicks hast du eigentlich 100 Kommentare.
Genau.
So im Durchschnitt. Darüber habe ich auch meine Bachelorarbeit damals geschrieben, als ich noch im Studium war, um das auch von damals von Firmensicht herauszufinden, um zu sehen, okay, wie gut performt ein YouTuber, ein Influencer. Und das kannst du jetzt so runterbrechen. Das kannst du einfach sehen. Und dann zählt es nicht, wenn du jeden Kommentar kommentierst, dann hast du 100 Kommentare, sondern zählt es halt nur, wenn es organische sind. Und das ist halt das Wichtige im Hinterkopf zu haben. Und zu sehen, dass andere Kollegen da teilweise kaufen, ist halt ärgerlich.
Furchtbar. Ja. Aber der Zuschauer entscheidet am Ende.
Voll.
Ja. Der Zuschauer.
Das ist auch das, was dann, glaube ich, langfristig...
Das wollte ich aber auch nochmal echt klarstellen. Euer liebster Kleinwagen natürlich, Luigi. Fiat 500 Elektro. Er ist alles andere als perfekt, aber er ist ein Italiener, Leute.
Doch, ihr habt mich gekauft und zwar mit eurer tollen und ehrlichen Art. Und
damit Manuel, danke, mein Lieber.
Damit würde ich sagen, schließen wir, oder?
Macht das für euch mit YouTube Premium gucken oder nicht, weiß ich. Doch, mit YouTube Premium verdienen wir weniger.
Ja, aber ich würde es jedem empfehlen. Also ich habe jetzt seit Jahren YouTube Premium, einfach weil ich viel YouTube auch beruflich schaue und selbst wenn du die eigenen Videos anschaust. Und was da manchmal in Werbung geschalten wird, ist echt krass. Die Kanallinks sind in der YouTube-Beschreibung von Die Kilometerfresser nicht funktional, da schauen wir nach.
Ja.
Dankeschön. Gut, Tarek, mach mal einen Sack zu, oder?
Ja.
Vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren in diesen 2 Livestreams. Es hat Spaß gemacht, wir lernen ja auch dazu.
Es hat uns super Spaß gemacht. Du musst jetzt nochmal knapp 300 Kilometer fahren.
Du ein bisschen mehr?
Ich ein bisschen mehr, 360, 370. Ich werde heute mit dem GLC insgesamt so fast 800 Kilometer gemacht haben. An einem Tag, jetzt überleg mal. Ne? Und der Dreh geht weiter. Er wird weiter drehen gleich.
Wir haben jetzt hier 2 Stunden Livestream gemacht.
Genau, ich werde weiter drehen. Gleich fahren wir an die Ladesäule, machen noch einen Ladetest und dann müssen diese Videos geschnitten werden. Überleg mal.
Und der Podcast hier geht ja auch morgen online.
Ja. Danke.
Ja?
Und nochmal Transparenz. Mhm. Wir haben minimale Einnahmen von diesem Podcast. Minimal. Denkt bitte nicht, dass wir Millionen bekommen.
Ja, also es ist wirklich, es deckt gerade so den Aufwand, den wir haben. Also muss man wirklich sagen, dass das, allein die Kosten, die wir haben, um diesen Podcast hochzuladen, aufzunehmen und die Zeit rauszunehmen, es ist eher ein Hobbyprojekt, wo wir gesagt haben, es macht uns so viel Spaß, gemeinsam jede Woche zu quatschen, euch das zu, also auch wirklich, klingt immer so blöd, aber euch auch was zurückzugeben, weil ich finde Podcast hören auch cool. Ich weiß, du hörst immer noch keine Podcasts, aber ich höre viele andere Podcasts und dann ist es halt auch cool selber.
Und die Idee kam von Jonas damals.
Das ist nochmal wichtig zu betonen.
Genau, die Idee kam von Jonas. Ich habe gesagt, okay, aber nur unter einer Bedingung. Du machst den ganzen Schnitt, du kümmerst dich darum. Aber was habe ich auch damals gesagt, zuletzt als Transparenz, er bekommt 60% von den Einnahmen, ich bekomme 40%. Ne? Fair, ist fair.
Ja, und das, glaube ich, hat sich ab dem Moment, wo wir das gemacht haben, auch durchgezogen. Tarek, es hat mir Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank euch. Auf die nächsten 100 Episoden, oder?
Genau.
Bis ganz bald.
Wo drücken wir jetzt?
Ah, ja, stimmt. Den müssen wir beenden.
Wir müssen
können
beenden.
Nicht wie im Ding einfach rausgehen. Von der Server, hier auf X klicken, oder?
Tschüss. Weiß ich nicht, bestätige.
Doch, ja, beenden.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.